Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck an einem Tag nach einem 0:0, wo man nicht so richtig weiß, ist das jetzt ein Erfolg, ist es keiner. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen zum 0:0. Siehst du, eins hätte ich mir gewünscht. Zum 0:0 in Ingolstadt. Wir wollen drüber reden, aber auch über ganz viel anderes heute. Schön, Männer, dass ihr erstmal wieder da seid. Freue mich sehr.
Ja, immer wieder gern.
Ich habe gleich so einen freudschen Versprecher gehabt. 1:0 und ja, das wäre doch schön gewesen, nicht, oder? Wie seht ihr es?
Ja, wäre möglich gewesen, aber war halt nicht. Meine Eisele im Tor bei Ingolstadt, Top-Leistung, muss man auch mal anerkennen.
Genau, Chance haben wir gehabt. Panzer hat, glaube ich, 2 auf den Latsch gehabt. Gleich nach 15 Minuten die erste Chance. Und zweite Halbzeit hat er auch nochmal eine Chance gehabt. Aber wie Thomas schon sagt, da gibt es einen Eisele eben und der hat einen überragenden Tag erwischt.
Ja, Peter hat ja auch schön gesagt, den Torwart haben wir warm geschossen. Ich glaube, da war viel dran. In der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit, wunderschöner Spielzug, hätte eigentlich ein Tor verdient. Der Spielzug über Leon Guevara dann da, das war wirklich
ja,
toll.
Fehlt
das,
ja, nicht hier.
Ja, hat doch mal gezeigt, ne, also wie schnell das gehen kann und wozu wir auch in der Lage sind. Ne, also, und was mich beeindruckt hat dann in der zweiten Halbzeit, ne, man muss ja sehen, Ingolstadt hat ja mit sehr großem Selbstbewusstsein eigentlich spielen können zu Hause nach den Spielen, nach dem Start in die Rückrunde. Ich muss sagen, die hatten die Hosen voll. Also das war in der zweiten Halbzeit zu sehen. Da hat man mal gesehen, was unser Team, was Energie für einen Respekt einflößen kann. Das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht.
Fand ich auch. Also ich fand vor allem, wir waren in der ersten Halbzeit, hatten wir so ein bisschen Respekt, glaube ich. Also ja. Wahrscheinlich ja auch auf den Blick, was Ingolstadt die letzten Wochen so gemacht hat. Ja, und da waren ja schon ein paar Ergebnisse dabei. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass die in der Pause sich gedacht haben, ja, wovor haben wir jetzt eigentlich Angst oder wovor haben wir Respekt? Und wir können unseren Stiefel und wir haben was drauf vorne. Und dann haben wir die ja echt eingeschnürt dort. Es war schon unfassbar. Die haben eine Top-Defensive, die spielen ja auch, ich glaube, haben die überhaupt ein Tor kassiert in den letzten 3 Spielen, weiß ich gar nicht. Die haben 1 vielleicht oder sowas, aber 1, ja.
1-1 gegen Stuttgart, zweite Mannschaft, haben sie 1 im Heimspiel kassiert.
Ja, genau. Und wie gesagt, die fangen gerade nicht viele Tore und ja, so die Innenverteidigung steht, aber was davor, haben wir die schon ordentlich bespielt und auch wieder dann, sag ich mal, diese Cleverness gehabt oder diese gewitzten Aktionen. Also da waren ja schon ein paar schöne Ballstaffetten dabei. Aber wie gesagt, Ede Geier hat es bei der Gala gesagt, zu Hause gewinnen, auswärts mal einen Punkt mitnehmen. Und wenn du das durchziehst, dann bist du vorn dabei.
Ja, und man muss sagen, ne, 0:0 hat an diesem Wochenende gereicht, um die Tabellenführung zu verteidigen.
Ja, ja. Also,
du fährst ja auch mal nach Ingolstadt. Du weißt genau, dass die einzige Truppe, die nach der Winterpause 3 Siege hingelegt hat, mit 8:2 Toren. Also da ist schon mal gehörig Respekt auch, wenn du da hinfährst. Das ist ja nun mal nicht so eine Dorftruppe oder irgendwas. Und dafür, also wie gesagt, ich habe das im Spiel schon für mich gemerkt. Ich fand es ein total schönes Spiel, sage ich es jetzt mal so, von beiden Seiten. Es war ein richtig geiler Drittliga-Kick. 0:0, es hört sich immer doof an, so ein langweiliges, war es überhaupt gar nicht. Also beide Truppen hatten irgendwann mal so diese Phase mit diesem zu viel Respekt vor dem Gegner. Aber wo sich dann beide gefangen haben, Mannschaften, das war ein offener Schlagabtausch. Das hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen, beiden Truppen. Klar, du hoffst natürlich, dass von Panzer das Ding reingeht oder auch von Shigerchi mal ein Schuss aus der zweiten Reihe. Aber an sich ein sehr, sehr schöner Liga-Kick, der echt Werbung gemacht hat für die Liga.
Das definitiv. Also wie hochklassig das Spiel war, muss man schon sagen. Dass das dritte Liga ist, das kannst du in anderen Ländern, in anderen Ligen ganz gar nicht erzählen. Dass das auf dem Niveau ja in Deutschland stattfindet. Mir aufgefallen ist, ich hatte genau diese Empfindung, dass wir vielleicht noch in der Lage sind, diesen Lucky Punch zu setzen. Ich bin aber auch ehrlich, ich hatte bis zum Letzten auch das Gefühl, dass auch Ingolstadt dazu in der Lage gewesen wäre. Und davor hatte ich Angst, weil ich dachte, nein, bloß nicht jetzt noch so ein Ding fressen, kurz vor Schluss, dass du dich da nochmal so richtig ärgern musst.
Also Das ist ja immer so der Punkt, wenn du irgendwie kurz vor Schluss irgendwie ein Tor kassierst, nicht mehr reagieren kannst oder wenig Zeit hast zu reagieren, ist immer schwierig. Aber irgendwann hatte ich schon mal gedacht, wäre vielleicht auch gar nicht so doof gewesen. Also wenn ich so an die letzten beiden Heimspiele von uns denke, da sind wir jeweils mit 0-1 in Rückstand geraten und danach haben wir richtig losgelegt. Und ich hatte manchmal so gedacht, ja, wenn Ingolstadt jetzt vielleicht 1-0 in Führung gegangen wäre, zeitig, also irgendwie in der ersten Halbzeit oder so weiter, dann hätten wir vielleicht auch viel eher die Scheu abgelegt und hätten da wahrscheinlich richtig Alarm gemacht und dann hätten wir wahrscheinlich auch getroffen. Also das ist so manchmal, ja, so ein Matchplan, den du vorher hast, ist ja nicht immer das, was du dann auf dem Platz hast, weil doch andere Sachen eintreten. Aber offenbar war es ja trotzdem so, dass man sagt, okay, erste Halbzeit stehen wir mal irgendwie defensiv, gucken, dass wir kein Gegentor kassieren und ich meine, zu Null spielen Energie ist jetzt auch nicht so oft, ne? Und die Defensivleistung war schon stark gewesen. Also ich fand wieder bei den Innenverteidiger und ich meine, habt ihr alle gesehen, Henry Rohrig, ja, Usain Bolt, was war denn das für ein Sprint, wie der den dort abläuft? Ja. Vor allem, der ist so weit weg, ja, und holt den echt dort auf den, keine Ahnung, 20 Metern, die der läuft, holt er 10 Meter auf und in einer Coolness dort, also er läuft einfach den Ball, also geht er gar nicht in Zweikampf, der überholt ihn einfach und nimmt sich den Ball. Also das ist schon Wahnsinn. Und das macht er nochmal in der, keine Ahnung, 85. Minute oder sowas.
Ja.
Wo du sagst, da hast du halt 85 Minuten in den Knochen und dann macht er nochmal so einen Sprint.
Der hat ihn ja auch nicht weggegrätscht, wo du denkst, Alter, bitte lass die Füße, er überläuft ihn, nimmt den Ball, dreht sich raus aus der Situation und macht ein Spiel davor, wo ich sage, Alter, wir werden wahrscheinlich tot umgefallen oder so, keine Ahnung, uns hättest du wiederbeleben müssen.
Naja, wir werden.
Ruhiger Spielaufbau noch. War eine Wahnsinnsszene da, aber war so an sich ein Bombenspiel von Henry Rohrig allgemein. Also nicht bloß die beiden Szenen, sehr, sehr gut gespielt.
Ja.
Insbesondere in der Defensive. Das ist doch total verrückt. Ja, also wir holen am Deadline-Day holen wir zwei Defensive, weil wir ja so viele Gegentore fressen. Beide spielen nicht im Spiel 1 nach dem Deadline-Day, noch nicht. Und unsere Defensive steht so gut wie noch, also ich möchte behaupten, in keinem anderen Spiel in der Saison gegen eigentlich auch einen sehr, sehr guten Gegner. Die haben ja auch unheimlich gute Offensivspieler auch, Ingolstadt. Da stehen wir so sicher, wo ich denke, das ist doch wieder Fußball. Das ist doch wieder so bekloppt, dass ausgerechnet in dem Spiel funktioniert es jetzt, aber vielleicht auch ausgerechnet, weil das am Montag stattgefunden hat.
Wir sind Tabellenführer ohne die beiden, ja. Oder auch ohne den einen, ohne Tolga. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also, dass wir bisher eben eine Saison gespielt haben, wo es jetzt nicht, sag ich mal, die Mega-Not gab, jetzt da zwingend irgendwie zu sagen, wir müssen da jetzt nachlegen, um an irgendeiner Stelle irgendwie deutlich, deutlich besser zu werden. Ja? Ich meine, dass man das machen kann, ist gut. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, du hast eine Trainingsintensität und du hast plötzlich einen Konkurrenzkampf und das ist das Ergebnis, was bei dem defensiven Konkurrenzkampf rauskommt, dann ist doch alles perfekt.
Konkurrenz belebt das Geschäft ganz einfach.
Immer.
Und wenn du merkst, immer, du hast jetzt einen neuen im Rücken, sogenannter Backup, wirst du, glaube ich, vom Kopf ja auch ein bisschen anders noch reingehen. Also jeder sieht natürlich, bin ich der Nächste, der seinen Stammplatz verliert. Deswegen, das ist ganz gut, so ein sehr positiver Druck.
Ja, es ist beim Sport so wie überall im Leben. In der Komfortzone entwickelst du dich nicht. Und wenn du dieses Gefühl hast, da sitzt mir jetzt jemand im Nacken und ich muss mir Mühe geben und ich muss konzentriert sein, ich darf jetzt nicht nachlassen, das ist im Sport, das wissen wir, das bringt große Mannschaften nach vorne. Guck dir die Leistungsdichte an bei diesen großen Teams. Die holen ja nicht 11 Gute und der Rest ist hinten schwach, sondern die holen 18 Gute und wissen ganz genau, von den 18 werden die Besten sich durchsetzen und sogar die Besten werden dann durch die hinten dran sind, noch besser. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich jetzt auch das Kalkül, was Wehle hat mit den zwei Spielern. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, haben sie jetzt so diesen zweiten Cvetinovic, diesen zweiten ausgeliehenen Innenverteidiger, das ist ja eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, nicht wirklich optimal. Du gehst ja gegenüber dem Spieler und dem Verein, der den ausleiht, gehst ja auch ein gewisses Versprechen ein. Der muss eigentlich spielen. Hast du aber schon einen anderen Innenverteidiger, der auch ausgeliehen ist mit King Manu, da ist dann eigentlich die Frage, wo sind denn unsere Spieler, die jetzt fest verpflichtet sind, die Jungen, die sich da entwickeln sollen, wie jetzt Awadri Grant? Eigentlich können die ja nicht mit drei Innenverteidigern spielen, jedenfalls nicht im Peles-System. Und da ist ja die Frage, wie wird das jetzt laufen? Also das wird generell auf einem muss ich schon sagen, brutalen Konkurrenzkampf hinauslaufen. Ich habe jetzt gesehen, auch Tim Kampulka, wie lange der draußen gesessen hat, der hat sich zum Teil gar nicht erst warm gemacht. Der saß auf der Bank, die anderen waren schon beim Warmmachen. Und das hat schon ein bisschen traurig ausgesehen. Vielleicht hat er auch nur gerade in dem Moment ein bisschen betröppelt geguckt. Aber mir hat er in dem Moment auch leid getan, weil eigentlich muss man ja sagen, in den letzten Spielen, da war der da. Der hat auch Vollgas gegeben. Ne? Eigentlich kann man ihm kaum was vorwerfen. Aber so ein King Manu, man hat auch wieder gesehen in dem Spiel, ja, da weißt du, wenn er spielt, warum er spielt. Ne? Das ist natürlich, wenn er gesund ist und jetzt ist er wieder fit, dann hat er einfach eine Ausstrahlung, eine Coolness, eine Übersicht am Ball. Da hast du immer das Gefühl, eigentlich muss er sich gar keine Mühe geben. Der fährt die Grätsche, das lange Bein da aus und dann holt er das irgendwie und dann macht er das ganz elegant und bringt den Ball wieder ins Spiel. Und selbst Niamatscha Wardew-Grant war ja in dem Spiel gegen Ingolstadt aus meiner Sicht fehlerfrei. Oder habt ihr, ich habe keinen Fehler gesehen.
Nee, absolut, absolut. Aber man muss halt auch festhalten, Saison hat 38 Spiele und keiner macht 38 Spieler. Außer vielleicht Tolkai Shigerchi, keine Ahnung, vielleicht der mal oder so. Ja, aber ansonsten gibt's immer wieder Wechsel drinne und es gibt immer Sperren, Verletzungen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben das Finale der letzten Saison alle im Kopf. Und da gab's einige, die sind mental gescheitert. Und da, glaube ich, haben wir dieses Jahr einen Kader, wo du einfach sagst, okay, wenn einer mental dem nicht gewachsen ist oder ist da irgendwo, sag ich mal, im Kopf oder Diskussionen um Wechsel und Transferangebote oder irgendwas, hatten wir alles letztes Jahr gehabt, das können wir dieses Jahr ersetzen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, das wissen alle, die jetzt spielen, und das wissen auch die beiden, die wir verpflichtet haben, dass der Moment kommen wird, wo die gebraucht werden und wo die reinkommen. Und es gibt unterschiedliche Themen, warum man in eine Mannschaft rutscht. Und da ist es einfach gut, einfach, ich meine, das sind einfach zwei coole, abgezockte Leute, ja, die einfach, sag ich mal, auf einem hohen Level Fußball spielen. Bei Tolga Shigerchi hatten wir letzte Woche das Thema gehabt. Wo hat der gespielt? Wo kommt der her? Der lässt sich ja wahrscheinlich nicht irgendwie von, keine Ahnung, auswärts 25.000 lässt er sich ja nicht beeindrucken. Ja, also glaube ich nicht. Da sagt er, pff, hab ganz andere Sachen erlebt. Ja,
weil Galatasaray gespielt hat.
Genau, und der Kollege von Kiel ist genauso. Also der hat ja, also ich glaube, der wurde ja auch gesagt, was der für Sprintwerte hat. Der weiß ganz genau, dass hier auch was geht. Und ja, also alles, wie gesagt, ich bin da voll dabei, dass wenn man die Möglichkeiten hat, jetzt auch wirklich eben die Fahne Richtung Aufstieg hängt und sagt, da wollen wir hin und wir haben jetzt das dafür getan, was nötig ist. Und wir haben letztes Jahr, weiß ich nicht, ob Fehler gemacht, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Probleme gehabt. Und die versuchen wir dieses Jahr auszumerzen und die nicht zu wiederholen. Und wenn da irgendwas ist, haben wir jetzt auf jeder Position jemanden, der dort adäquat das ersetzen kann und mental reif und stark ist.
Wellenführer, er meinte einfach, dass er von außen so die Wahrnehmung hat, dass man aus den, in Anführungsstrichen, Fehlern der letzten Saison gelernt hat. Gerade was in dem Kopf vorging, Thomas, was du auch sagtest, diese ganze mentale Sache, ich glaube, dass wir das dieses Jahr wesentlich, wesentlich besser auffangen können, viel besser mit umgehen und auch schneller reagieren als letztes Jahr. Das ist uns ja vor die Füße gefallen. Und das meinte Fabian Klos in dem Interview auch, sagt er, Energie ist so gereift in diesem Jahr, nach der letzten Saison, sagt er, man hat daraus gelernt, man hat das analysiert und hat genau gewusst, was ist uns vor die Füße gefallen. Und das wird Energie Cottbus dieses Jahr nicht wieder passieren. Oder er hofft es zumindest, sagen wir mal so. Er geht ja immer schön neutral an diese ganze Liga ran. Er hat da jetzt kein Liebling oder Favorit. Also das finde ich auch schön und fair von ihm. Aber er meinte wirklich, wir haben Lehrgeld bezahlt, aber daraus gelernt.
Die Leistungsdichte aus meiner Sicht in dieser aktuellen Mannschaft viel größer, das Potenzial viel größer. Wir waren ja letztes Jahr schon verschossen in diese Mannschaft, wie toll die gespielt haben. Nach dem Aufstieg und im Sommer waren wir erstmal am Boden zerstört, dass alles kaputt geht. Also wir haben ja alle gedacht, dazu stehe ich auch, dass ich das im Sommer auch wirklich empfunden so habe, wie, was ist denn jetzt los? Ne, das haben wir ja auch schon thematisiert. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Chapeau. Pele Wallets, ne, wenn man das heute sieht, diese Entwicklung und diese Leistungsdichte, und das haben wir auch in diesen letzten Folgen schon oft besprochen, das Potenzial, was da ist. Ne? Jetzt spielst du halt gegen Ingolstadt und gucke mal an, plötzlich haben die der zweiten Halbzeit aber richtig Respekt vor uns und wissen, dass wir denen wirklich wehtun können und dass wir da auch jederzeit in der Lage sind, das Siegtor zu machen. Ja, und so haben die auch gespielt. Da war nicht mehr groß von Selbstbewusstsein von 3-0 Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Ne, die haben sich schön zurückgehalten und gesagt, komm, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen mit einem 0-0, sind wir gegen Energie aber richtig gut bedient. Ne, und das war eben das Ergebnis am Ende, dass ich Pele eben wahrscheinlich auch enttäuscht war. Ja, ich kann ihn ja so gut verstehen, weil ich auch in der Situation, ich bin auch so ein schlechter Verlierer. Und wenn du, das geht mir genauso, jeder, der sich an unsere Pinnwand-Duelle erinnern kann, der weiß, ich bin da, ja, also ich kann auch so schlecht verlieren, deswegen verstehe ich Pele auch am Ende in der Pressekonferenz, das fand ich richtig cool, dass er dann auch da gesessen hat und gesagt hat, im ersten Moment hatte ich das Gefühl, wir waren vielleicht dichter dran. Naja, und da hat er das mit der Sabrina Wittmann, die ja durchaus sympathisch immer ist und auch coole Interviews gibt und nie irgendwie gehässig oder so wird, hat er das, glaube ich, auch wieder schön gerade gebügelt. Aber ich konnte ihn gut verstehen, weil ich war auch, ach scheiße, hätt's doch wenigstens eh in so ein Ding reingehen können. Und ich denke, na, wenn man gegen so ein, ich will es nicht sagen Angstgegner, aber ihr wisst, was ich meine, wann haben wir zum letzten gegen Ingolstadt gewonnen, wenn man da wieder so dicht dran ist am nächsten Sieg und dann klappt's dann doch nicht. Also ich konnte ihn gut verstehen.
Ja, ich habe die Spieltags Konferenz vorher mir mal angeguckt von Ingolstadt. Die gingen, glaube ich, nur 8 Minuten. Das ja, hat ja aber schon gereicht. Aber da hast du echt gemerkt bei Sabrina Wittmann, der Respekt vor den Tabellenführer wirklich. Und die kommen mit 3 Siegen aus der Winterpause, wo du denkst, wir müssten den größeren Respekt haben. Sie hat immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, diese Mannschaft und Pele Wollitz und das Spielsystem. Und also du hast echt gemerkt, diesen mega Respekt vor uns.
Ja, war ja, beruhte ja offenbar auf Gegenseitigkeit,
ja, ja,
wie wir schon festgestellt haben. Ne? Ja. Und das ist bei Energie ja nie verkehrt. Also wie gesagt, dieses Rucksackthema hatten wir und dieses Rucksackthema hast du natürlich am ehesten, wenn die Leute aus dem Umfeld, Presse, die Leute, die im Stadion sind, hingehen und sagen, ja, das gewinnen die ja sowieso, ist nur noch eine Frage der Höhe. Ne? Aber so fährst du eben nicht nach Ingolstadt. Also und dann siehst du eben, da spielst du jetzt sauberer und ordentlicher. Genau, und ja, Pele ist Pele und der wird sich nicht mehr ändern und muss er auch gar nicht. Das ist einfach eine Minute nach Abpfiff, laufen die sich über den Weg auf den Platz und dann, ja, dann ist Pele der Vulkan und dann kriegt er sich aber auch wieder ein. Also bis zur Pressekonferenz werden die sich wahrscheinlich auch nochmal ausgetauscht haben und Pele wird sich entschuldigt haben und hat es eben in der Pressekonferenz eben auch klargestellt, dass er da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen auf dem falschen Pfad unterwegs war. Und das muss ja man einfach auch mitnehmen. Ist dann in der Presse schwierig, da in der Presse hast du immer nur noch Teil 1 und dann, also gerade so Social Media oder sowas, da wird natürlich sowas immer gern genommen, ja, dass du sagst, ja, der, guck mal, der da und dann die nette Sabrina und die lächelt, das alles weg. Ja, und dann kann man sich ja denken, was da für Kommentare kommt und keiner von denen guckt sie aber die Pressekonferenz an und sagt, okay, ja, war halt mal im Moment so und jeder kennt noch Per Mertesackers Eistonnen-Interview. Mhm, ja. Das war, ist ja ähnlich, ja. Also da ja, fragst du eben auch kurz danach. Und genau, so ist Fußball und so sind Medien. Und wie gesagt, wir kennen Pele zur Genüge.
Ja. Und es ist auch wirklich, ne, jeder, der in so einer Situation schon mal war und jeder, der Sport betrieben hat, der weiß, dass du bist nach Apfel voller Adrenalin. Das ist alles noch, du bist ja gar nicht bei dir selbst zum Teil, du bist noch fremdgesteuert von allem, was in deinem Körper ist. Deswegen ist es auch manchmal gut, wenn nicht sofort Interviews stattfinden und aber heute ist alles so überwacht und so wird auf jede Kleinigkeit, was auf dem Platz noch passiert, nach Abpfiff, wird eben drauf geachtet und dann ist es eben so, aber ja, aber er lebt ja von seinen Emotionen. Das ist nun mal so. Ne? Das wird niemals, und das war er nie, und das wird er auch nie, und das will er auch nie sein. Das wird niemals ein grundsachlicher Trainer sein. Und ich denke auch, dann würde er vielleicht auch nicht zur Energie passen. Dass so ein Langweiler da auf der Bank, glaubt, den will den Cottbus keiner sehen, hatten wir auch schon mal, in der die Fußballwelt erklären wollte mit Formeln, aber ist nicht so gut gegangen.
Ja. Genau, also.
Emotionen. Wir schreiben mal mit Thomas auf der Pinnmann. Einige Leute kennen das ja, die hier auf zuhören. Da habe ich mir vor Jahren selbst auferlegt, am Spieltag schreibst du nicht. Du schreibst einfach nicht. Du bist so emotional immer unterwegs. Du schreibst dann aus der Emotion was raus. Da habe ich mir vor Jahren mal gesagt, komm, lass einen Tag später. Hast du mal drüber geschlafen? Und dann schreibst du auch sachlicher. Habe ich mir selber auferlegt, dass ich mich strikt dran halte, am Spieltag schreibst du nicht. Wäre aber heute bei manchen auch noch eine Empfehlung.
Ja, ich mache das, also ich schreibe schon am Spieltag, aber ich nehme mir jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Zeit danach, um das alles mal sacken zu lassen und nicht direkt irgendwie nach einem Abpfiff da irgendwie eine Meinung zu schreiben oder was noch schlimmer ist, während des Spiels, also
ja,
wenn du dich nach 5 Minuten die halbe Mannschaft entlassen willst und dann gewinnen sie zum Schluss 3-1 und dann war doch alles gut und der, den du immer rausnehmen willst, das ist der macht dann das Siegtor, ne? Das ist auch ganz oft, ne? Das vergessen dann die Leute immer. Ja, aber wie Ronny vorhin sagte, der Pinnwandkick, das war es ja genauso. Du bist vom Platz runter, dann war sackig, da gab es ein paar Diskussionen, dann wurde der Bierkasten aus dem Kofferraum geholt und 5 Minuten später war alles wieder gut. Ja,
genau.
Das ist Fußball. Was ich sehr interessant fand beim Spiel, es gab ja bei Magenta diese technischen Schwierigkeiten und es gab diesmal keine Zeitlupen. Und da habe ich schon gleich während des Spiels gedacht, jetzt gucke mal an, wie hilflos zum Teil auch die allwissenden Fernsehreporter sind, wenn sie mal keine Zeitlupe haben. Sonst wissen sie immer alles. Das hätte der Schiedsrichter ja sehen müssen. Und übrigens sehr guter Kommentator, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, der hat das wirklich gut gemacht, komme gar nicht auf den Namen jetzt, aber hat sehr gut kommentiert aus meiner Sicht. Also sehr ausgewogen, sehr fair und so. Aber er war immer, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, also könnte, weiß man nicht, haben leider keine Zeitlupe. Und dann dachte ich so, siehste, und hat der Schiedsrichter auch nicht. Und was wir immer alle denken, was der Schiri alles sehen muss. Und jetzt in dem Spiel waren auch wieder so viele Szenen dabei, wo ich selber auch gesagt habe, das hätte ich aber gerne mal in der Zeitlupe gesehen, weil so schnell siehst du es dann eben doch nicht,
ja,
ob da was war oder nicht.
Also ich hab das echt total genossen, ja, also keine Zeitlupen zu haben, mich über irgendwas aufzuregen oder sowas, weil du hast einfach ein Fußballspiel geguckt, so fast wie im Stadion, ja, und finde sozusagen, vielleicht sollten gerade die Pay-TV-Sender, die technischen Möglichkeiten haben, das vielleicht auch mal anbieten, so als Option, ja. Gibt ja auch sowas, so Stadionton, dann nimmst du noch den Reporter raus, wenn du den nicht hören willst, ja, da gibt's ja auch so Spezialisten, wo du sagst, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich jetzt den gern abschalten, ja, und genauso könnte man das ja mit Zeitlupen machen, also bei mir hat das dazu geführt, dass ich den Schiedsrichter total top fand. Also ich fand, das war eine 1A-Leistung. Das Einzige, was mir aufgefallen hat, dachte ich so, gut, dann brauche ich jetzt nicht meckern, aber lustige Frisur hat er gehabt, wo ich so dachte, Mensch, der wurde irgendwie beim Haareschneiden gestört und hat gesagt, Mensch, ich muss jetzt los. Ja, genau, und es war ja einer aus MacPom gewesen und aus, weiß ich,
Sato.
Sato, ja, das ist
10 Kilometer vor Rostock.
Das klingt nach einer LPG, ja. Da hatte ich auch erst gedacht. Und dann haben sie aber gleich am Anfang gesagt, dass der irgendwie bester Schiedsrichter im NOV war letztes Jahr. Und da habe ich gedacht, na gut, das wird ja keiner sein, der jetzt irgendwie sozusagen für seinen Heimatverein irgendwie pfeift. Und hat er auch nicht gemacht, war sehr gut. Ich hatte eine Szene, ja, wie gesagt, habe ich keine Zeitlupe gesehen, gab einen ziemlich üblen Tritt gegen Michelbrink am gegnerischen Strafraum und da wurde nicht gepfiffen. Und da war es aber auch so, da war der, glaube ich, auch nicht in der Szene drin, aber wo ich so dachte, da war eine Linienrichterin an der Seite, dann die Assistentin, die hätte es eigentlich sehen müssen. Und ich fand das schon, jetzt wie gesagt, kann keiner sagen, weil keiner eine Zeitlupe hat. Der hatte, glaube ich, so einen richtigen Tritt in Brusthöhe gekriegt, wo ich so dachte, also der, normalerweise, wenn du da vielleicht eine Zeitlupe siehst, sagst du dann irgendwie, da ist der mit Gelb noch gut bedient, aber ich glaube, es wurde nicht mal gepfiffen. Es war so die einzige Situation. Und Liga 3 Online mit Baba Grafati, die haben tatsächlich eine Szene gehabt, gab wohl eine Situation, wo es diskutabel war, ob Ingolstadt einen Elfmeter kriegt. Der Besuschkow wurde da irgendwie, war irgendwie im Gerangel mit Engelhardt bei uns im Strafraum, erste Halbzeit, glaube ich. Das war aber auch nicht aufzulösen und da war eben Baba Grafati hat einfach auch gesagt, aus dem Blickwinkel kann man das nicht sehen. War noch zu viele Spieler irgendwie im Weg. Und sagt dann, ja, der Schiedsrichter stand besser, hat wahrscheinlich einen besseren Blick gehabt. Und wenn der sagt, da war nichts, dann war wohl auch nichts.
Ja. 26 Jahre alt. Tolle Szene auch, wie er zwischen Eisele und Manu, King Manu, das schlichtet, ne? Also, ja. Das ist ja auch meistens auch dann, aber das zu den beiden. Und guck mal, wie schiedlich friedlich die auseinandergehen, dann reichen die sich tatsächlich noch die Hand. Also, ich fand auch sehr respektable Spielleitung. Also, ich glaube, von dem, wenn er weiter so macht, das ist ja immer eine Frage, ne? Aber wenn er weiter so macht, also, ich denke, der macht seinen Weg. Ist ja auch noch in einem Alter, wo das auch noch bis in die Bundesliga gehen kann. Ne? Also das geht ja manchmal auch schnell. Du fällst auf, ne, und bist talentiert und ja, machst ein paar gute Spiele in der dritten Liga, plötzlich zweite und dann bist du auf einmal da ganz oben mit dabei. Also hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Also ja, gute Spielleitung.
Habe ich mir auf meinen Spickzettel geschrieben. Also wirklich Schiedsrichter, top Leistung, muss ich echt sagen. Also ich war im Spiel schon begeistert über auch die ganz klare Linie, die er hatte, gegenüber beiden Teams. Keiner wurde da bevorzugt. Und das, was ich schon vor ein paar Sendungen schon mal gesagt hatte, dieses Kommunizieren, das viel Reden mit den Spielern, das hat er ja vorgelebt. Also ja. Er hat mich ja alle immer rangeholt, diese ruhige Körpersprache, die er ausgestrahlt hat, wie du sagst ja, King Manu, Eisel, die da so ein bisschen aneinander hakt, der holt sie sich ran, schickt den Rest weg. Der hat ja da, lass es 10 Sekunden mit denen geredet, dann geben die sich die Hand und alles ist in Ordnung und keiner tritt nach. Und das zog sich durchs ganze Spiel. Du hast öfter Szenen gehabt, wo er sich rangeholt hat, diese Ruhe. Also wirklich eine ganz, ganz top, top Leistung. Also wir Fans, wir meckern ja gerne über Schiedsrichter, aber das war echt eine top Leistung von dem Schiedsrichter. Das muss man wirklich sagen. Und ich wünsche so einem Mann, dass der auch wirklich dann höhere Sphären mal steigen darf vom DFB aus. Also so eine Schiedsrichter wünscht man sich einfach, die den Pfeffer rausnehmen aus so einem Spielen. Aber es war ja ein faires Spiel, es war ja kein Getreter, aber die paar Szenen, die es gab, hat er wunderbar gelöst.
Genau. Halten wir also fest. Es gibt einen Rostocker, dem wir durchaus einen Zweitliga-Aufstieg wünschen.
Ja. Ja. Also, ich sag mal so, der kann gerne mit uns aufsteigen. Und du
kann mit zweiten
Liga. Genau. Ja.
Wir nehmen ihn mit, ja.
Ja. Aber apropos, apropos Aufstieg, zwei Aspekte können wir gerne besprechen. Einmal die Äußerung von Sebastian Lemke, dass es jetzt tatsächlich auch soweit ist. Also nicht jetzt hier beim Hallenturnier, wir wollen mal sehen, sondern wir wollen es packen. Das kam ja jetzt vor dem Spiel in diesem Interview. Und zum Zweiten, auch das finde ich ein Aspekt, den wir durchaus besprechen können, das ist dieser Spieltag. Also dieses Enge in dieser Liga, wo man ja sagen muss, die Spitze hat sich so zusammengeschoben, da sind plötzlich so viel noch in der Verlosung, wo ich sage, also das wird noch eine Nervensaison, die wird mich noch ein paar graue Haare mehr kosten. Also ich glaube, das wird eine Geschichte, die wird sich erst ganz am Schluss entscheiden. Wir können ja erst mal mit Sebastian Lemke beginnen.
So, er war ja nicht der Einzige, der jetzt an diesem Wochenende von den Spitzenteams da oben sich nicht mehr zurückhaltend geäußert hat. Heute kam VfL Osnabrück und gestern auch MSV Duisburg. Also die haben auch ganz klar gesagt, dass die da nicht irgendwie aus Jux und Dollerei da oben irgendwie mitspielen und dann mal gucken, sondern schon sagen, also wenn wir schon da oben sind, dann möchten wir das natürlich auch greifen. Und finde ich gut. Es ist der ideale Zeitpunkt und das merkt man ja eben auch daran, dass alle anderen Mannschaften, die da oben mit dabei sind, spätestens jetzt ihr Ziel ausrufen. Genau. Und Tabellensituationen, es ist immer genau, haben wir gestern geguckt, die Top 7 oder Top 8, immer genau ein Punkt auseinander. Ja, und dann weißt du sozusagen, also sind es bis zu Platz 8 halt 8 Punkte. Und da siehst du, wie eng das ist. Und ich kann mich noch drin erinnern, wo wir so ein bisschen diskutiert haben, wo wir in Wiesbaden verloren hatten. Da hatten wir auch so, na, wenn die schon jetzt vom Aufstieg reden und sagen, da kommen wir wieder ran. Ja, und jetzt ist es aber so. Jetzt sind die mit in der Verlosung drin und ich glaube, die spielen jetzt. Die haben ein direktes Duell. Entweder, ich glaube, die empfangen Duisburg oder so. Ich müsste da nochmal gucken. Aber die haben auf, oder Osnabrück oder so. Die haben auf jeden Fall jetzt so ein direktes Duell gegen einen von den Teams vorne. Und wenn die das ziehen, dann sind die aber auch richtig dabei. Ja. Also ansonsten
hat sich schön zusammengeschoben. Also der Kreis ist größer geworden, das ist definitiv.
Aber absolutes Verständnis für das Statement jetzt oder klares Statement vom Präsidenten Lemke. Müssen wir uns nichts vormachen. Bei der Punkteausbeute, die wir haben, bei dem Fußball, den wir spielen, plus die gezielten Verstärkungen, die wir geholt haben, da braucht doch keiner mehr von irgendeinem Klassenhalt jetzt. Das ist ja unglaubwürdig. Du machst dich auch lächerlich gegenüber den anderen Truppen, wenn du da von Klassenhalt irgendwas redest. Das ist ja Blödsinn. Und wenn du jetzt ganz klar es aussprichst, dieses Ziel, du willst da oben mit bei sein in dieser Verlosung. Und wenn dich die Chance bietet, dann greifen wir zu, logisch. Das kannst du ja nicht unter den Teppich kehren. Und das ist auch, was wichtiger vielleicht sogar noch ist, dieses Signal gar nicht mal zu uns raus. Wir wünschen das ja und sowieso, wir träumen davon, dass das Richtung Kabine noch ganz anders wirkt als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir ein paar Wochen in Wind streichen lassen. Da haben wir weder nach oben, nach unten irgendwas uns geäußert. Und diese Saison ist da ein klarer Weg vorgekennzeichnet oder gekennzeichnet, der auch in der Kabine ankommt. Die Spieler kriegen das ja genauso mit. Und mit den Verpflichtungen, da brauchst du keine andere Marschrichtung vorgeben.
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt.
Ich habe auch geguckt. Erzähl mal deinen.
Genau, also Wiesbaden, Siebter mit 38 Punkten, 4 Punkte hinterm Relegationsplatz. Mhm. Spielt jetzt zu Hause gegen Duisburg.
Gegen Duisburg,
ja. Und das andere Duell ist Hansa gegen Osnabrück am Wochenende. Das ist ja das, was Pele sagte. Also in den nächsten 5 Wochen entscheidet sich da einiges und da kommen jetzt wahrscheinlich einige solche Duelle. Duisburg-Ferl hatten wir jetzt schon am Wochenende gehabt. Das habe ich mir tatsächlich gestern mal angeguckt. Das war schon ein völlig verrücktes Spiel dort. Und Und da hoffe ich, dass bei uns auch einige hingeguckt haben, weil man sieht, also wie man in Duisburg auftreten muss oder wie man nicht auftreten sollte. Und man sieht auch, wie man zu Hause gegen Ferl auftreten könnte. Weil, also Duisburg hat alles reingehauen und das war wirklich schon, wie hat Christian Beek gesagt, an der Grenze der fairen Brutalität. Und wenn du dann einen Schiedsrichter hast, der einfach sagt, okay, ich verteile heute hier keine Karten und löse das auch mit Kommunikation. Da waren aber Szenen dabei, wo ich sage, da brauchst du nicht mehr kommunizieren. Also der hat in der 45. die erste Gelbe gezeigt und da hätte ich wahrscheinlich als Schiedsrichter wahrscheinlich schon 8 Gelbe gezeigt. Genau. Aber Ferl hat sich beeindrucken lassen und die haben super Fußball gespielt, die haben das komplette Spiel bestimmt und machen aber 3 katastrophale Fehlpässe in ihrem eigenen Aufbau und laufen in 3 Konter. Und das vierte Ding, also das war dann das 3-1 von Lobinger. Na, da hatten wir ja auch mal kurz diskutiert, so nach dem Motto ist, na, nicht jede Verpflichtung muss irgendwie funktionieren, aber Lobinger funktioniert offenbar, ja, mit jetzt 5 Toren in 4 Spielen. Ja, und den semmelt der dort an den Innenpfosten rein aus einem Winkel, unglaublich. Aber die hatten jetzt nicht, die hatten kein Eisel im Tor, die Ferler, glaube ich. Ansonsten hätten die auch nicht 4 kassiert, glaube ich.
Ja, aber trotzdem, also ne, obwohl sie 4 kassiert haben, hat man gestern gesehen, dass diese Truppe auf jeden Fall oben mit dabei bleiben wird. Also das ist, die darf man nicht unterschätzen. Ferl ist für mich sogar spielerisch
die haben
mit der größte Konkurrent.
Denen geht's wahrscheinlich wie uns bei 1860 München. Also die haben eigentlich haben die Duisburg an die Wand gespielt und hatten, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt irgendwie 18 gute Torchancen oder Abschlussmöglichkeiten und machen halt nichts draus. Und Duisburg hat 4 Torschüsse. Also die hatten dann irgendwann kurz vor Schluss noch einen 5. Das war so ein Kullerball oder sag ich mal ein Schuss direkt auf den Torwart. Das war der einzige, den der Ferler Keeper gehalten hat. Ansonsten die anderen 4 waren drin. Aber die waren halt auch scharf und platziert und es war ein völlig verrücktes Spiel. Also ich habe da wirklich da gesessen und fand das totaler Wahnsinn. Und vor allem, was Ferl dort macht. Und du sagst so, Berkan Tass kennen wir alle noch. Das ist auch so ein geiler Fußballer und da wünsche ich mir immer, dass wir vielleicht auch schon mal die Telefonnummer irgendwo haben, wenn mal, keine Ahnung, wenn doch mal irgendwie ein Rot-Weiß-Essen irgendwie, ja, Tolli holen will oder sowas, dass wir irgendwie so ein Update und Backup haben. Also der war ja schon mal hier, der weiß ja, wie es hier ist und hier ist auch schön, ja.
Ja, der Duisburger Trainer, der Hirsch, hat ja auch im Interview danach gesagt, also so ein verrücktes Spiel hat er in seiner Trainerlaufbahn auch noch nicht gehabt. Er meint auch, genießen, aufsaugen, sowas erlebt man alle 10 Jahre, kommt mal so ein Spiel, meint er.
Hat er recht, wahrscheinlich. Ich meine, er hat ja auch schon einiges erlebt.
Aber diese Abwehrfehler, das war, hast du Scheiße am Latsch, den Tag hier zumindest. Also da war ja gefühlt, jeder Querpass hat es den Duisburgern in die Füße gelegt, das Ding.
Ja, war schon arschig, ja und jeder dieser Querpässe, den du in die Füße legst, war ein Gegentor.
Ist drin,
also,
ist drin, ja.
Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie Drittliga-Maßstab, ja, weil Dritte Liga sagst du irgendwie, von 8 Großchancen landen 2 drin, ja. Also genau. Ansonsten hast du ja auch, sag ich mal, genug Stürmer, die kläglich alles versemmeln in der dritten Liga. Das ist ja, wenn du die Zusammenfassung teilweise guckst, wo du dachtest, ach ja, also was da manchmal auch an Torchancen da verbraten wird.
Na, aber Duisburg, guck dir das Kellerduell an. Ich habe ja nur eine Zusammenfassung von Auer Saarbrücken, was da liegen gelassen wird. Aber dann merkst du, dass beide Truppen im Keller stecken, dass der Kopf überhaupt gar nicht frei ist, dass der Druck da ist. Das hast du bei beiden Mannschaften gesehen. Ich habe dann noch gehört, Saarbrücken seit 16 Spielen ohne Sieg. Natürlich schleppst du das im Kopf und im Fuß mit. Haust du Dinger vorbei.
Wir kennen das alle aus unserer Drittliga-Abstiegssaison damals mit Lazio Mirjuta. Wir hatten einen Top-Kader, der war zusammengestellt für einen Aufstieg. Und das hat nicht funktioniert. Und wir hatten Top-Leute da drinnen. Und wir waren die Unentschieden-Könige. Es war ja nicht mal so, dass wir irgendwie jede Woche irgendwie auf den Sack gekriegt haben. Wir haben bloß irgendwie andauernd Punkte verschenkt, sinnlose Gegentore irgendwie kurz vor Schluss gekriegt in Spielen, die du ganz deutlich bestimmt hast. Und so geht's Saarbrücken jetzt. Ja, und da bin gespannt, ob die nochmal die Kurve kriegen.
Wahnsinn, ne? Die haben für uns letztes Jahr eine Relegation gespielt.
Genau. Das wird dies Jahr nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht.
Ja.
Ja, aber es ist eng, es ist wahnsinnig eng und es wird wahrscheinlich bis zum Letzten auch eng bleiben, weil es einfach zu viele sind. Es ist diesem Jahr nicht zwei Mannschaften oder drei, wo du denkst, naja, die machen es am Ende unter sich aus, sondern das sind schon deutlich mehr dieses Jahr.
Wird viel Kopf sein. Siehe Hansa bei Hoffenheim. Das Ding ist, hast du eigentlich im Sack, das fährst du nach Hause. Und irgendwo schalten sie einen Gang zurück im Unterbewusstsein. Zack, kassierst du noch zwei Dinger, stehst auf einmal da. Ja, genauso, haben wir vor ein paar Wochen schon gesagt, wer soll Ferl schlagen, wer bla bla. So, jetzt stehen sie da oben mit dabei in der Verlosung, jetzt kommt mal ein Fehlpass von Bergantatz zum Beispiel. Das ist alles oben dort von Wochenende zu Wochenende ganz, ganz, ganz viel Kopf.
Ja, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher wie Ronny, dass das bis zum letzten Spieltag, sag ich mal, so eng bleibt, weil ich glaube, das gab's jedes Jahr dazu. Und dann irgendwann kommt diese dritte Liga war ja schon immer völlig verrückt eng gewesen, ja. Also du hast ja ganz selten mal, sag ich mal, auch selbst im Abstiegskampf ganz selten auch mal eine Truppe gehabt, die völlig, abgeschlagen ist, wie jetzt Schweinfurt, wobei man auch bei denen sieht, die verlieren ja nicht hoch, ja. Also die haben auch sozusagen Ergebniskrise, sage ich mal. Aber ich glaube, dass sich das irgendwann rauskristallisiert, dass es jetzt zumindest nicht sieben Mannschaften, sondern vielleicht vier sein werden, die um die ersten drei Plätze kämpfen. Und also das ist so meine Vermutung, dass irgendwann der Punkt auch kommt, also weil wenn du jetzt eine Schwächephase hast, wir hatten die letztes Jahr gehabt als Energie, wir hatten aber wahnsinnig viel Vorsprung gehabt, der war dann natürlich irgendwann aufgebraucht, aber wir hatten dann eben diese Phase, wo es mal fünf Spiele nicht lief, ja. Aber das kann sich jetzt keiner leisten, weil dazu ist es zu eng und es wird aber die Truppen geben, die fünf Spiele vergeigen werden oder in fünf Spielen zwei Punkte holen oder so oder drei oder so. Selbst wenn du in fünf Spielen fünf Punkte holst, bist du wahrscheinlich raus. Ja.
So irgendwie das jetzt ist und wenn ein Ergebnis in der Woche, da hat man es ja gesehen, das schiebt sich schön zusammen da oben. Ja. Ja. Aber was machen wir denn jetzt mit unseren zwei Neuzugängen und der guten Defensivleistung? Lassen wir die jetzt gegen Mannheim weiter draußen schmoren oder sagen wir jetzt, wir machen es wie Pele Wollitz und sagen, naja, ich kann doch jetzt nicht wechseln. Wobei er ja die ganze Saison schon wechselt, in fast jedem Spiel.
Ja, also wie gesagt, der Trainer ist der die ganze Trainingswoche zuguckt. Ich habe da keine Zeit, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Kann mir aber vorstellen, also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht den Namen, wie er ist. Ich sage immer Cvitanović, aber der ist es ja nicht.
Nee, der ist es nicht.
Cvijetinović.
Cvijetinović, genau. Der war ja zumindest schon im Kader gewesen jetzt.
Ja.
Und das wird er wahrscheinlich auch bleiben. Und vielleicht hätte er schon den ersten Einsatz gekriegt, wenn der Schiedsrichter am Samstag mit King Manu nicht so nett umgegangen wäre mit der Eisele-Situation, weil King Manu hat vier gelbe Karten. Ja, und das wäre dann die fünfte gewesen und dann bist du ganz schnell plötzlich dabei. Jetzt kannst du theoretisch mit derselben Startelf beginnen, was ja auch nicht verkehrt wäre. Aber wir haben jetzt in dem Spiel in Ingolstadt haben wir ja, sag ich mal so, zentral und defensiv haben wir ja gar nicht gewechselt. Also wenn wir gewechselt haben, haben wir offensiv gewechselt. Wir haben Butler gebracht und wir haben Mustafa gebracht. Und ich glaube, das war's, oder? Gab es noch einen Wechsel? Habe ich da verpasst? Ja, das war's, ne? Genau, das war nur Offensivwechsel. Also glaube jetzt nicht, dass das gegen Mannheim so bleibt. Also ich glaube schon, dass wir mindestens einen von den beiden sehen werden. Und am ehesten ist ja so eine Sechserposition, wo du mal wechseln kannst. auch im Spiel, also ohne jetzt die Startelf zwingend zu ändern. Ja.
Das war interessant. Pele hat sich ja das selber angekreidet. Er hat ja gesagt, nur zwei Wechsel, weil er sich verwechselt hat. Ja, der erste Wechsel, wo Leon Guevara raus musste, und er bringt Justin Butler. Er hätte sich dann wohl Optionen genommen. Ich kann nicht in Peles Kopf gucken. Ich weiß nicht, was er damit so genau gemeint hat. Man kann nur mutmaßen, ja, was er damit gemeint haben könnte.
Ja. Also ich habe mich auch gewundert und hat jetzt gedacht, du bringst jetzt mal eine Auflösung. So. Was wäre denn eine Mutmaßung gewesen?
Ich sag mal so, er nimmt ja einen Außenverteidiger raus und dafür muss er ja einen aus dem Mittelfeld zurückziehen. Ne? Und das war ja dann, wahrscheinlich hat er sich dann doch mehr Druck nach vorne gewünscht, den er jetzt, er wollte halt wahrscheinlich, so habe ich es interpretiert, er wollte jetzt nicht noch einen Defensiven rausnehmen, weil ja schon einer draußen war zugunsten eines Offensiven. Ja, also um nicht die Stabilität hinten jetzt total zu verändern. Also, aber wie gesagt, ich habe da nicht nachgefragt. Pressekonferenz ist erst am Freitag. Und es war einfach nur so vom Gefühl, er hat dann schon einen sehr offensiven gebracht mit Justin Butler, der ja nicht dafür bekannt ist, nach hinten viel zu laufen. Und jetzt wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, wenn ich jetzt noch einen von da hinten opfere, das geht in die Hose. So habe ich es interpretiert, aber vielleicht bin ich auf einem völlig falschen Dampfer.
Ja, also wie gesagt, ich hatte da jetzt, ich habe da auch sehr lange drüber gegrübelt und hätte jetzt nicht gewusst, was er hätte anders machen wollen können. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ich meine, so verkehrt war es jetzt nicht. Also, wir haben ja gerade festgestellt, dass ja eigentlich nur der Treffer fehlte, ne? Also dementsprechend haben wir jetzt nicht so viel falsch gemacht da.
Ja. Gut. Ja, müssen wir mal sehen. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, es ist ja immer hypothetisch, ne? Man sagt jetzt, es läuft ja alles gut, aber wer sagt denn, dass wir hypothetisch nicht mit Tolga Cigaci gewonnen hätten? In Ingolstadt. Das weiß man ja nicht.
Nee, natürlich nicht, aber der war ja nicht mal im Kader. Also der war der ist ja zu Hause geblieben, hat jetzt vielleicht seinen Trainingsrückstand aufgeholt. Ein Trikot-Flock-Idee haben sie auch bekommen mittlerweile.
Was? Ja, hast du was rausbekommen?
Ja. Ich habe was rausbekommen, ja. Also die Energie hat tatsächlich beim DFB gefragt. Also die mussten klären, was dürfen wir denn? Und wir hatten ja mal gedacht, oh, der Trikot-Beflocker hatte schlaflose Nächte. Hat er nicht. Also es ist ganz einfach und profan. Es steht genauso wie bei Tolgay, steht einfach Cigaci drauf. Nur, dass er halt statt der 10 die Rückennummer 14 hat. Aber es ist kein T-Punkt und es steht auch nicht Tolga drauf. Es gab ja auch so eine Diskussion, schreibt man bei ihm den Vornamen drauf oder so. Nein, es ist einfach ganz schnöde Cigaci.
Also da haben wir jetzt zweimal Cigaci sozusagen.
Haben zweimal Cigaci und einmal die 10 und einmal die 14 und damit ist das Ding erledigt und ja, jetzt ist langweilig. Man ja so ein bisschen enttäuscht, genau.
Ja, das ist doch keine Fußballgeschichte, die Spaß macht.
Nee, das ist wieder dieser langweilige DFB. Sonst haben sie für alles, sonst was für Regeln, ja. Also wie gesagt, ihr habt das ja schon mal erzählt, also wir haben ja schön eigentlich auf unseren Trikots oben das Energie stehen und am Anfang der Saison hatten wir die Namen unten, ne? Ja.
Ja.
Hatten wir die Namen unten gehabt und jetzt ist es ja bei der neuen Charge so, dass da nicht mehr Energie steht. Also da steht schon auch noch nur Energie, aber klein oben und der Name steht oben. Weil der DFB gesagt hat, hinten ist ein Werbepartner drauf, der klingt wie ein Name und der Schiedsrichter könnte das verwechseln und alle Energiespieler mit Herr Koalik ansprechen. Ja, das war die. Und dann musste sozusagen Energie die Trikots umbeflocken. Also da denkst, also auf so eine Idee kommst du auch nicht, weil du denkst so, also ein bisschen Vertrauen in ihre eigenen Schiedsrichter könnten sie auch durchaus mal haben, ja, also dass die nicht völlig dumm sind, ja, und sagen,
jetzt hör mal,
11 Brüder müsst ihr sein.
Zumal man kann doch miteinander sprechen, nee, ich heiße nicht Koalik, ich heiße Cigaci.
Ja, so. steht auch drauf, ja.
Ja, naja,
gut. Aber ich weiß ja, ob
das stimmt. Er ist also offensichtlich gelöst, Cigaci und Cigaci.
Dass Tolga von sich aus gesagt hat, dass er in Cottbus bleibt, er will die Woche noch trainieren und ab nächste Woche dann, weiß nicht, ob das stimmt, die Story, so habe ich es zumindest mal gehört, dass gar nicht mal jetzt vom Trainer kam, sondern er selber gesagt hat, er bleibt die Woche noch in Cottbus oder beim Spiel, trainiert noch und nächste Woche dann einsatzfähig. Keine Ahnung, ob es stimmt.
Was ich auf jeden Fall
auch nicht.
Was ich noch ganz kurz sagen kann und was wohl stimmt, ist, Tolga selbst wollte nicht, dass Tolga auf dem Trikot steht. Also es wäre die Option jetzt gegeben, aber hat er gesagt, nö, will ich nicht.
Ja, das hat wahrscheinlich seine ganze Karriere noch nie Tolga oben gestanden. Das findet er jetzt wahrscheinlich auch blöd.
Ja.
Es ist ja wahrscheinlich, dass er nicht mitgefahren ist, auch insofern nachvollziehbar. Wir wissen ja nicht, Wir wissen nur, dass er bei Energie lange trainiert hat, aber wir wissen nicht, wann hat der Mann eigentlich zuletzt richtig mit einer Mannschaft trainiert. Zuletzt war er ja auch viel unterwegs, wahrscheinlich auch in eigener Sache, dass es vielleicht doch noch klappt mit einem Wechsel irgendwo hin. Das war ja lange klar, dass das nur dann mit Energie zustande kommt, wenn sich für ihn in der hohen Spielklasse irgendwo in der ersten Liga in der Türkei, wenn sich da nichts anderes finden lässt. Ich finde es jetzt auch überhaupt nicht anrüchig, dass wir sozusagen jetzt da die zweite Wahl sind. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Wir sind nun mal Drittligist. Herr Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Insofern weiß man ja nicht, wie er tatsächlich jetzt die letzten Wochen trainieren konnte. Und insofern ist das ja nur erwachsen und professionell, wenn dann jemand noch sagt, lassen wir es nicht übers Knie brechen. Die Mannschaft hat ja auch gut gespielt. Ich meine, es war ja jetzt auch kein Grund. Wir haben das Heimspiel zuvor gewonnen. Wir haben mit einem guten Eindruck ein gutes Spiel. Dann sind wir da nach Ingolstadt gefahren. Wenn es jetzt Krise gewesen wäre und der Baum brennt und du sagst, komm, ja, ich hab jetzt hier 5 Leute, die wackeln total, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber das hatten wir ja nicht.
Und ich glaube auch, dadurch, dass der Kader jetzt, sag ich mal, insgesamt fit ist und wir wenig Verletzte haben und keine gesperrten Spieler, war das sicherlich auch, sag ich mal, ein Punkt, den wir beide mitgetragen haben. Ich meine, was hilft es denn Tolga jetzt so irgendwie halb fit, da irgendwie, sag ich mal, 8 Stunden in den Bus zu setzen, dort irgendwie zuzugucken, vielleicht einen Kurzeinsatz zu haben, zu wissen, er kommt jetzt vielleicht, also die Fitness reicht es nicht für ein ganzes Spiel und das wäre auch unfair den anderen gegenüber, die alle definitiv fit sind. So, und dann fährst du da hin und her und dann sagst du, okay, die Zeit kann man besser nutzen. Und Tolga ist, glaube ich, erwachsen genug und hat genug Erfahrung, um zu wissen, was halt hilft und was nicht. Und da muss nicht jeder jetzt zwingend irgendwie von Anfang an im ersten Spiel dabei sein. Und ich glaube, das zeigt auch so schon seinen Charakter, sich auf sowas einzulassen und dazu sagen, das ist okay für mich. Ja. Obwohl, vielleicht wäre er gern mal mit dem neuen Bus gefahren.
Einen schicken neuen Bus, ja.
Ja.
Da scheinen sich auch die Geister, wie ich mal so höre, ne?
Echt? Ich finde den, ja, es gab so ein paar, die haben so ein bisschen gemeckert, aber ich finde den grandios. Also ich habe jetzt auch irgendwie eine Aufnahme gesehen, wo mal einer mit einem Handy aus dem Auto auf der Autobahn da steht so fett und groß Energie drauf, das ist einfach, das finde ich absolut geil. Also ich finde den mit dem Rot, also wir hatten jetzt jahrelang einen Schwarzen, hat auch seinen Schick gehabt, ja, schwarz geht immer, aber jetzt dieser knallrote Bus, also wo so groß Energie drauf steht, finde ich richtig genial und die Bilder, die man von innen gesehen hat von dem Bus, das sieht schon nach einer entspannten, netten Fahrt aus, ja, also da sind schon gemütliche Zapfahren. Sitze.
Mit Zapfahren,
mit Wasser, genau, und die haben festgestellt, dass sie sich jetzt auch mal wie ein Kaffeelatte drücken können, ja, also dass da nicht nur irgendwie eine Bohnenkaffeemaschine drin ist, ja, aber hab ja gehört, es war schon die zweite Fahrt in dem Bus, ja, also der war schon im Einsatz in Saarbrücken.
Nur er hat halt, schon, ja, der hat schon in Saarbrücken den Punkt mitgebracht.
Also der Bus ist auch ungeschlagen. Ja,
genau.
Aber der ist schon Augenweide.
Das habe ich aber, muss ich sagen, das habe ich nur durch Zufall mitbekommen, weil da war Pressekonferenz und direkt nach der Pressekonferenz ist ja Energie losgefahren über die Zwischenstation DFB-Quartier in Frankfurt. Und da kam plötzlich ein weißer Bus. Schneeweißer Bus und die Mannschaft stieg da ein und ich denke mir so, das ist aber komisch. Und dann habe ich tatsächlich nicht in der Pressekonferenz, sondern danach, ich habe mal nachgefragt, was ist denn das für ein Bus? Das ist schon der neue. Aber er ist noch nicht gebrandet gewesen. Das heißt, das, was man jetzt, dürfen wir das überhaupt erzählen? Aber das, ich meine, ich bin Journalist, was soll ich gerne? Also, wenn man mir das vor die Nase führt, dann muss ich ja drüber reden können. Und das war tatsächlich jetzt nicht die Jungfernfahrt. Das war natürlich jetzt erst die Jungfernfahrt sozusagen mit dem neuen Design. Aber der Bus hat vorher schon mal zumindest Teilerfolg gebracht. Insofern, der Bus ist ungeschlagen.
Ja, genau. Also das nehmen wir so mit und dann gucken wir mal, dass wir noch eine Tasche rausnehmen, dass wir noch Platz auch für 3 Punkte
100%
haben im Kofferraum.
Das muss jetzt dringend nochmal das Plätzchen gefunden werden dafür. Ja.
Also mir gefällt da, wem er nicht gefällt und warum er jemandem vielleicht nicht gefällt, können die Leute ja gerne in die Kommentare schreiben oder so. Ja, genau. Oder auf die Pinnwand.
Das ist ja sowieso, ne? Also das ist ja das Schöne auch, dass man immer über solche Randthemen auch immer trefflich streiten kann, nicht nur über den Fußball, über den über diesen ganzen Kosmos, der da drumherum ist. Und es gibt ja auch Diskussionen, darüber haben wir auch schon im Vorfeld hier gesprochen, dass es jetzt Diskussionen um die neue Hymne gibt von Chrome, die ja da auf der 60. Zelebriert wurde, wo jetzt viele Leute sagen, wohl, TG, du kannst es glaube ich besser erklären, das ist doch keine Hymne. Das kann doch nicht sein, dass man uns jetzt den Alexander Knappe hier wegnimmt für den Chrom.
Also das gab's
ich das
ja
richtig
noch,
verstanden?
Das gab's noch nie. Ja, also ich sag mal, es gibt ganz viele Leute, was ja auch total super ist, die Energiefans sind, die musikalisch sind, die einen Song für diesen Verein schreiben. Man schreibt aber keine Hymne. Also ich kann nicht irgendwo hingehen und sagen, jetzt hier, bam, das ist es, das ist die neue Hymne. Eine Hymne entwickelt sich ja und die Hymne wird eine Hymne, weil sie von Fans getragen wird. Und auch Alexander Knappe, der Song, war auch keine Hymne. Der wurde damals für einen Abschiedskampf als so Motivationssong geschrieben und hat sich einfach zu einer Hymne entwickelt. Ja, und wenn jetzt die Fans sagen, das ist unser Lied, dann bleibt das. Ja, das heißt jetzt nicht, dass deswegen nicht der Song von Chrome, den ich auch ziemlich cool finde, nicht mal im Vorprogramm mal läuft, ja, oder so, aber du kannst keine Hymne schreiben oder du weißt nicht, ob der vielleicht in 5 Jahren eine andere Wertigkeit hat. Also auch Petra Zieger, das war nie eine Hymne gewesen und trotzdem singen das jetzt die Fans im Spiel,
ja
als einen der wenigen Energie, also professionell geschriebenen Energiesongs. Heutzutage, ich glaube, die einzigen beiden offiziellen Hymnen waren halt Achim Menzel, da gab's ja vorher gar nichts. Und dann die Sache von den Übeltätern, genau, die dann einfach auch so vorgestellt wurde, aber die wurde damals auch angenommen. Hätten die Leute gesagt, es gefällt uns nicht, dann wäre das auch nicht die Hymne geworden. Das andere sind Songs, und da kann ich, glaube ich, alle beruhigen, kein Verein, kein Musiker und kein irgendwie Label wird irgendwie Fußballfans vorschreiben, was ihre Hymne ist. Das gibt's nicht. Und das gibt's auch in Cottbus nicht. Also Alexander Knappe läuft als der Song vorm Spiel weiterhin.
Ich hab die aufkommende Diskussion auch von Beginn an gar nicht verstanden. Ja, hat das der Chrome auf der Gala gesungen oder es lief im Stadion schon vor dem Spiel? Und wie Leute dann drauf kommen, ist die neue Hymne. Also es ist, der Chrome hat diesen Song einfach mal Energie Cottbus zum Geburtstagsgeschenk, soweit ich das weiß. Er ist Energiefan und schreibt ein Lied über seinen Lieblingsverein. Ist da alles okay? Aber hat doch kein vom Verein, irgendeiner hat jemals gesagt, das ist unsere neue Hymne. Ich habe diese Diskussion gar nicht verstanden, die auf einmal losgerollt ist.
Also auch Chrome selber ja nicht. Also auch er geht ja nicht irgendwie ins Rennen und stellt sich da irgendwo hin und sagt, hier übrigens, das nehmt ihr jetzt mal als Hymne, ja, weil ich habe mir so eine Mühe gegeben. Also da weiß er ist ja wahrscheinlich selber, was ich so mitgekriegt habe, irgendwie Fan genug, um das einschätzen zu können.
Thomas, wie du sagst, das ist in jedem Stadion, ob das bei uns, bei Dortmund, Köln, sonst wo ist, keine Ahnung, dass dadurch, dass Stadion ist Atmosphäre, Stadion ist Feeling, das sind Emotionen. Und da kannst du den Leuten nicht irgendwas vorsetzen. Das nehmen die nicht an. Das entscheiden immer noch die 10.000, die in der Kurve stehen. Und die sagen, das ist unser Song, da gehen wir mit, da haben wir Apple Parker. Ist ja heute noch der Alex Knappe Song. Mir geht's so, da jedes Mal, wenn dieses Ding losgeht, die ersten paar Noten, da habe ich schon Gänsehaut wieder. Das Ding zieht mich so mit jedes Mal. Natürlich auch die gewissen Textstellen, wo das ganze Stadion mitbrüllt. Das kannst du den Leuten auch nicht nehmen oder sagen, nee, ab nächster Woche haben wir den Song als Hymne, ist es Quatsch. Offizielle Hymne wird es nie geben und von Alex, das Ding, das wird auch in 10 Jahren noch laufen.
Ich kann mich mal outen, als der Song von Alex Knappe rauskam, ich habe das gehasst. Ich habe dieses Lied gehasst. Er war vorm Spielbeginn so deprimierend, damals, das, ja. Der kam ja raus zur Winterpause, wo wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Und wir sind jedes Mal schon mit so einem Depri-Gefühl in das Spiel gestartet. Das konnte ich überhaupt nicht leiden. Und dann blieb der Song und dann sind wir aus der dritten Liga abgestiegen und dann hingen wir in der vierten fest und haben immer gesungen, Liebe kennt keine Liga. Da hat der Alex Knappe recht, ja, aber es war trotzdem Mist. Und es hat lange gebraucht, bis ich diesen Song wirklich akzeptiert habe. Und jetzt muss ich aber auch sagen, finde ich den super und finde, dass der total gut passt, weil jetzt verbindet man positive Sachen damit und dieses Selbstwertgefühl als Energiefan. Ich habe irgendwann mal gesagt, es kann uns keiner helfen. Wir müssen uns selbst helfen. Also wir müssen uns immer, wenn irgendwie Mist passiert, wir müssen uns selbst am Schopf aus dem Schlamassel ziehen, weil keiner von außen kommt und sagt, jetzt hier, habt da mal irgendwie einen Koffer Geld, wir helfen euch oder so weiter, sondern es geht immer über diese Energiefamilie. Und das verbinde ich mittlerweile mit dem Song von Alec Knappe. Und dementsprechend bin ich auch dafür, dass er im Stadion als Hymne bleibt.
Aber soll ich dir mal was sagen, TG? Alexander Knappe hatte dieselbe Empfindung wie du. Ich habe mit ihm damals ein Interview geführt und er hat damals zu mir gesagt, ich habe eine Absteigerhymne geschrieben.
Ja.
Ja, also ja, das, ne, dieses Gefühl, der Song war da und dann war der Song da und es ging nur rückwärts. Also es ging nur runter. Von dem Moment, wo, ne, und das, Alex hat es selber auch so empfunden. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt. Und er hat selber so eine Schwermut, ne? Der Song ist super, das ist ein großartiges Stück Musik, was ihm da gelungen ist. Das passt super zum Club, zu den Fans, zur Geschichte, zur Energiegeschichte. Aber dieselbe Empfindung wie du, zu der Zeit damals, die hatte er auch. Und ich glaube, er ist heute auch sehr froh, dass sich das in die andere Richtung gekehrt hat. Aber ich muss euch eine Geschichte erzählen, weil ihr über die Hymnen gerade so philosophiert. TG hat es ja schon angesprochen, diese damalige Hymne von Achim Menzel. Und an dieser Hymne ist eine, ich will nicht sagen, ja doch, ich muss es schon sagen, an dieser Hymne ist eine Liebe zerbrochen. Und zwar die zwischen Achim Menzel und Energie Cottbus. Achim war damals ein riesiger Energiefan. Und als, man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob euch das, also ihr beide werdet das kennen, aber ob viele, die uns zuhören, das kennen. Der Text dieser Hymne war, in die Oberliga wollen wir rein. Das ist so eine Textzeile in dieser Hymne, also Energie GG, bekämpfen wir noch nie und so weiter. Und dann sind ja so verschiedene Strophen. Und das Problem war natürlich, dieser Text war ja gemacht für die DDR-Oberliga, was ja damals die höchste Spielklasse war. Und dann spielte Energie ja nach der DDR-Oberliga plötzlich in der Amateur-Oberliga. Und das war natürlich, da wollten wir überhaupt nicht rein. Und da sind wir aber erstmal hart aufgeschlagen. Und dann haben wir uns ja mühevoll daraus gearbeitet in die Regionalliga. Und jetzt hatten wir diese Hymne, der Achim Menzel mit voller Inbrust sang, und in die Oberliga wollen wir rein. Es gab keine Oberliga mehr, außer die, die hinter uns lag. Also gab ja keine DDR-Oberliga, es hieß ja jetzt Bundesliga und zweite Liga. Und ich erinnere mich sehr gut, dass Klaus Starbach damals zu ihm meinte, ob es nicht irgendeine Möglichkeit bestünde, dass man das umschreiben könne. Und Achim Menzel, muss man sagen, war damals zu dem Zeitpunkt dick im Geschäft. Ja, kurz nach der Wende im MDR mit seinen volkstümlichen Hitparaden und so weiter. Und Achim hatte das weggewischt, nee, dass der Song ist, so wie er ist, da wird nichts geändert. Und dann fand Klaus Starbach das aber nicht mehr so gut und hat dann gesagt, oh, dann spielen wir den nicht mehr. Damals muss man ja auch dazu sagen, es war jetzt nicht ein Stadion wie heute mit so vielen Menschen. Das ist damals im ersten Moment gar keinem aufgefallen. Bis auf Achim Menzel. Der kam zum Spiel. Ich erinnere mich wie heute. Ich saß oben. Ich war damals noch kein Stadionsprecher. Georg war Stadionsprecher. Aber ich habe mich immer neben Georg gesetzt, oben in seine schöne Kabine. Der saß ja damals hinter der Scheibe. Georg hatte eine Sprecherkabine hinter der Scheibe. Und ich habe mich, als ich Pressesprecher wurde, immer neben Georg gesetzt. Wir haben dann schön gequatscht während des Spiels. Und Georg spielte das nicht mehr. Und dann stürmte während des Spiels, oder war noch davor, ich weiß nicht mehr ganz genau, stürmte Achim Menzel in diese Kabine, erblickte mich als Neuen und ich musste jetzt daran Schulze. Ach, neue Besen kehren wohl gut, hat er mich dann angebrüllt und dachte, ich hätte seine Hymne jetzt verboten. Ich war neu in dem Club, Macht hätte ich, also ja, ich bis zum Schluss nicht gehabt, zu sagen, das ist jetzt eine Hymne und das ist keine. Also es war natürlich immer eine Vereinsentscheidung und vor allem eine Entscheidung, ihr wisst das selber und jeder, der damals im Club was zu tun hatte, der weiß das auch. Klaus Starbach war das Maß an der Dinge. Der hat den Daumen gehoben oder gesenkt und dann wurde das so gemacht. Natürlich nicht, ich war derjenige, der jetzt gesagt hat, Achim, deine Hymne, die spielen wir nicht mehr. Aber der hat das bis zuletzt geglaubt und ist nicht mehr ins Stadion gekommen. Klaus Starbach hat sogar einen Versuch unternommen, der ist rausgefahren zu ihm nach Galinchen und hat an der Tür geklingelt und hat wohl, wenn ich mich richtig an die Geschichte erinnere, nicht mit ihm sprechen können. Seine Frau stand wohl nur an der Tür und hat ihm gesagt, wenn der Achim sagt, er kommt nicht mehr, kommt er nicht mehr. So, und das war das Gespräch. Also bis zum Schluss, aufgrund dieser Geschichte blieb das Verhältnis, aufgrund dieser Hymne, blieb das Verhältnis zwischen Energie und Achim Menzel plötzlich sehr unterkühlt. Und dann ist er ja plötzlich gestorben und so konnte man das eigentlich nicht nochmal reparieren.
Ich kann mich an drei Sachen erinnern. Also einmal kann ich mich daran erinnern, mit unserem Bundesliga-Aufstieg gab es einen Bild-Zeitungsartikel, da war Achim Menzel noch damals in dem schon Jakobs-Trikot, also das erste Erstliga-Trikot 2000-2001 mit Energieschal. Da war ein großer Beitrag drinne, wie der Verein sozusagen über ihn drüber und die haben mich vergessen und irgendwas. Ja. Aber Achim Menzel hat natürlich für diese ganze Sache Rache genommen. Was ihr vielleicht auch wisst oder nicht, und zwar gab es 1997, in dieser Aufstiegssaison, war das erste Rückrundenspiel war beim EFC Stahleneisen-Wittenstadt, unser damaliger absoluter Hassgegner. Und was passiert? Achim Menzel tritt im Stadion der Hüttenwerker, tritt er auf und singt eine Hymne für den EFC Stahl. Also er hat plötzlich eine Eisen-Wittenstadt-Hymne geschrieben und die hat er nicht geschrieben, weil er es irgendwie Eisen-Wittenstadt gut fand, sondern die hat er geschrieben, um eins reinzudrehen. Und als nächstes hat er die Energiehymne, Energie-Gigi, wir kämpfen wie noch nie, gab es dann später in Weißwasser beim Eishockey, ESWWW, die Füchse sind okay. Ja, also er hat 1:1 denselben Song mit einem anderen Text, also man konnte die Hymne offenbar umtexten, also da war auch nicht Oberliga drin. Ja, also er hat 1:1 den gleichen Song nochmal genommen und nochmal an die Lodzer Füchse verkauft.
Boah,
und ja. Da hat er schon so ein bisschen, also bisschen gehässig war er schon, aber ich mag Achim Menzel, weil es einfach so eine Cottbuser Kultfigur ist.
Ja.
Ich habe den im ausverkauften Glatthaus gesehen, ja, als Vorband von einer großen, ich sag mal, Punkband dieser Stadt. Da sagt er, okay, das spiele ich. Ja, da spielt er halt vor 800 bunthaarigen Leuten, die Polonaise durch den Saal machen und das feiern. Ja, also das ist sowas, wo ich sage, da Respekt Achim Menzel trotzdem. Ja,
ja, und 100%. Es hat er auch im Club, das muss man auch sagen. Wenn er noch leben würde, würde er das Gegenteil behaupten. Aber niemand hatte was gegen Achim Menzel. Und wie gesagt, Klaus Starbach hat damals ja auch den Versuch unternommen, ihn wieder zurückzuholen, das wieder zu glätten. Nee, die Tür blieb zu.
Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass das, jetzt müssen wir mal den Alex Knappe pflegen, dass das dass er nicht auch mal irgendwann bockig wird. Ja.
Wenn der Alex sagt, er kommt nicht mehr, dann kommt er nicht mehr.
Dazu ist noch viel zu sehr Energiefan, Alex. Also hat zwar jetzt ist ja nun frisch Papa geworden in Dezember irgendwo. Ich glaube, der hat jetzt noch ganz andere Themen auf dem Wickeltisch, sagen wir es mal so.
Ist das Kind schon Mitglied? Ist zum Beispiel so ein Thema, was man immer relativ schnell, mal so, falls Alex Knappe uns hört, ja, gleich mal dafür sorgen, dass das alles in die richtigen Bahnen läuft.
Ein Thema ist an uns herangetragen, Männer, das lass uns noch ganz kurz besprechen. Ein Thema, was, wenn du gerade sagst, in die richtigen Bahnen läuft, es läuft wohl gerade wohl nicht so richtig in den richtigen Bahnen auf der Nordwand. Wenn man so ganz viele Kritik jetzt auch insbesondere nach dem Jubiläumsspiel hört, da gibt's wohl größere Schwierigkeiten. Erzählt mal.
Genau, also wir sind ja beide mit Ulf im E-Block. Ich war früher am H-Block und wenn die Nordwand voll ist bei so Spielen, wie es jetzt gegen Hoffenheim 2 war, dann ist die voll. Und dann ist die richtig voll, dass es unangenehm wird. Und wir hatten das beim Pokalspiel gegen RB Leipzig gehabt. Und wir hatten es auch jetzt gegen Hoffenheim, dass immer mal wieder Leute zusammenklappen, weil diese Blöcke wahnsinnig voll sind. Es wurde irgendwann, also ich muss dazu sagen, ich bin seit dieser Saison im E-Block, vorher war ich im H-Block. Hab den verlassen, nicht weil es zu voll war, sondern aufgrund der ganzen Fahnen, wo ich vom Spiel halt nicht mehr allzu viel mitbekommen habe. Und es wurde irgendwann, gab es aber dieses Problem im H-Block und im H-Block wurden dann Bändchen eingeführt. Also du konntest nur noch mit so einem festgemachten Bändchen plus Karte H in den Block. Ansonsten gab es halt immer das, keine Ahnung, zwei gehen rein, einer geht mit den zwei Karten raus, schleust den nächsten rein. Das kann ja keiner kontrollieren, weil dort ja nichts mehr abgescannt wird. Und dann wurde das im H-Block irgendwie mit diesen Bändchen gelöst. Hat sie auch damals wirklich merklich verbessert. Aber offenbar ist dieses Problem jetzt in den E-Block gewandert, der so wahnsinnig voll geworden ist, dass man jetzt echt überlegen muss, also dass man im nächsten Block sich irgendwas überlegen muss. Und ich bin da jetzt einfach mal knallhart und sage, unser Stein ist jetzt relativ selten ausverkauft. Ich bin eigentlich dafür, dass die Blöcke G, H und I dass einfach mal die Kapazität verringert wird, so generell. Einfach sagt, okay, dann halt 10%, 200 Leute weniger pro Block, weil es ist unnormal. Also es gibt Spiele gegen Hoffenheim, also da hatten wir ja das Thema, man sollte eine halbe Stunde vor Anpfiff drin sein. Ich war eine halbe Stunde vor Anpfiff drin. Du kamst keine Treppe hoch, du kamst nirgends durch. Ich stand zum Schluss dann selber auf der Treppe relativ weit oben, also wie ein Hering. Ja, das ist Mist und das ist, glaube ich, auch nicht ungefährlich, wie man also an
von
Einsätzen sieht.
Eingang unten im E-Block rein, dann hoch die Treppe. Ich habe von unten bis zu meinem Platz eigentlich 10 Minuten gebraucht. Ja, gegangen, die Treppe war nicht zu sehen, die war nur zu erahnen, wo sie ungefähr sein könnte. Dann geht man irgendwann mit der Schulter nach vorne, um dann irgendwie sich durchzudrängeln auf seinen Platz irgendwo da. Du siehst die Leute, du kommst nicht hin und das ist unfassbar eng, es ist gefährlich. Wir hatten, glaube ich, war auch wieder ein Arzteinsatz bei uns auf der Nordwand, glaube ich, zweite Halbzeit, so etwas links oben, brüllten alle Leute schon wieder los. Ich glaube, da ist auch wieder jemand zusammengeklappt und wir hatten keine 30 Grad plus. Wer dann auch mal so ein bisschen allergisch ist oder schnell mal Platzangst bekommt, nachvollziehbar, dass die Leute abklappen. Also da muss auch eine Lösung her und wenn es wie im H-Block mit Bändchen ist, ist wieder ein Aufwand ohne Ende für den Verein, ist so nachvollziehbar irgendwo dieses nervige Bändchen rausgeben, aber wahrscheinlich, du musst dann eine Lösung finden, das geht so nicht weiter. Wenn da wirklich ein Notfall ist, es kommt kein Sanitäter durch, das ist überhaupt keine Chance.
Ja, aber du kannst doch die Kapazität einfach verringern. Dann verkauf einfach weniger Karten für die Blöcke.
Ja, aber also dann musst du es mit den Bändchen lösen, wie du ja erst sagtest, die Leute gehen raus.
Ja, es ist jetzt, wenn du sagst, ja, aber das ist ja dann nicht so, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist ja offenbar so, diese Blöcke sind für 2000 Leute ausgelegt. Die verkaufen die 2000 Karten. Da muss man ja auch schon überlegen, was ja auch seit einiger Zeit so gang und gäbe ist, es hängen unten große Banner am Zaun. Das heißt, wenn man auf der Nordwand ist, sieht eigentlich, dass die ersten 3-4 Stufen, da ist niemand. Ja, und danach geht's erst los. Ich schätze mal, dass das Energie wahrscheinlich schon irgendwie einkalkuliert hat und da wahrscheinlich schon weniger Plätze verkauft. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wenn man, keine Ahnung, nochmal 200 Tickets weniger verkauft, dass die jetzt alle irgendwie mit Kartentausch da irgendwie reinkommen oder so. Ich weiß nicht, was ist. Da müssen wir. Na gut, Stempel ist auch Quatsch. Geht ja auch nicht. Muss irgendeine Möglichkeit geben. Oder es gibt einen Stempel am Einlass. Wenn sie deine Karte abscannen, dann gibt's halt einen Stempel, da ist ein I drauf und dann gehst du halt in den E-Block. Das wäre jetzt, das kannst du ja an jedem Einlass machen, ja. Also wenn die Leute die Karte scannen. Ja.
Also auf jeden Fall ein Thema, ne? Also was auch an uns herangetragen wurde, an euch insbesondere. Und ihr habt es ja aus eigenem Erleben auch schon mitbekommen, dass da Probleme gibt. Und es muss ja nicht erst was passieren, also was wirklich Ernsthaftes passieren, bevor dann alle sagen, jetzt müssen wir was machen. Vielleicht kann man das ja schon vorher regeln.
Ja. Ja. Und wie gesagt, die Kapazität im Stadion haben wir ja. Mein Gott, dann ist es vielleicht auch eine Überlegung, weiß ich, wenn man auch überdachten Steher braucht, vielleicht den P doch irgendwie generell aufzuhalten oder so, ne? Also offenbar ist es ja so, ich meine, wer sind denn die Leute, die dann in den E-Block gehen? Das sind ja wahrscheinlich die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, sich eine F1 oder F2-Karte kaufen vielleicht und dann sagen, okay, 1 Euro gespart, unüberdacht gekauft und dann lasse ich mich in den überdachten Block irgendwie schleusen, aber es geht nicht. Geht so nicht.
Ja. Genau. Naja, ich meine, man muss jetzt davon ausgehen, ne? Also auch in den nächsten Spielen, jetzt wo es wieder wärmer wird, jetzt wo die Saison in die Crunch-Time geht, da es doch wieder interessanter wird, ins Stadion zu gehen. Also es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt in den nächsten Wochen eher mehr ein Thema werden als jetzt im Winter bei den wirklich kalten Spielen. Ne? Also insofern muss man da wahrscheinlich jetzt, wenn es in die entscheidenden Spiele geht, dann doch eine Lösung finden, ehe da Schlimmeres passiert.
Ja, also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, bei dem Spiel gegen Duisburg, da war ja auch eine relativ große Zuschauerzahl, da war das, glaube ich, relativ entspannt gewesen alles. Ne? Also da ging es irgendwie, vielleicht ist es auch, wenn es irgendwie kalt und nass ist, dann irgendwie das Problem. Und wenn es irgendwie trocken und sonnig ist, dann ist der F2 auch ganz cool oder so. Ne? Also kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Genau, also von uns einfach nur sozusagen dieser Denkanstoß, da vielleicht mal drüber nachzudenken und Lösungen zu finden oder Lösungen zu überlegen, wie man das irgendwie alles ein bisschen netter und angenehmer gestalten kann, weil zum Schluss ist keinem geholfen und wie gesagt, das Geschrei ist immer danach groß, wenn dann was passiert.
Ja. Mannheim,
am Sonntag. Spannendes Spiel. Also ich finde auch, das ist wieder so ein, ja, man muss gucken, ne? Die Sache mit den Rucksäcken. Ne? Du gehst jetzt vielleicht nicht mehr als Tabellenführer ins Spiel, das wissen wir noch nicht. Vielleicht sind die Samstagsspiele so, dass uns jemand überholt hat, dann ist vielleicht wieder ein bisschen Rucksackerleichterung, Marschgepäck ist leichter. Aber ansonsten hast du ja wieder so ein Spiel, wo da doch schon wieder einige im Stadion sind, die sagen, ja, musste gewinnen.
So. Glaube ich, die gibt's bestimmt. Ich sehe die jetzt, also ich sehe das für mich nicht. Also bei Schweinfurt kann man drüber diskutieren und immer so sagen, ja, die haben 9 Punkte geholt in der ganzen Saison. Warum sollen die jetzt einen weiteren oder 3 weiteren Cottbus holen? Sehe ich bei Mannheim ein bisschen anders. Also die sind, also A, haben sie einen Namen, sind jetzt auch nicht, sag ich mal, so ideal, aber sind jetzt auch nicht so mies wie Saarbrücken drauf. Jeder kann sich noch an das letzte Jahr erinnern. Da war es genau der Punkt. Da kamen sie ja zu uns und hatten, glaube ich, eine völlige Horrorserie. Fühlten sich, also ich weiß noch, da war ein Kumpel war da, der hatte ein paar Mannheimer Fans mitgebracht. Die fühlten sich abgestiegen. Die haben gesagt, naja, wir haben jetzt also 3 Spieltage. Da haben die gegen uns gespielt, dann haben die zu Hause gegen Dresden gespielt und ich weiß gar nicht, was das dritte Spiel war. Da hat er gesagt, ja, wir brauchen mindestens 7 Punkte und spielen mal nur gegen die Spitzenreiter. Und dann haben sie ja bei uns gewonnen und dann haben sie Dresden auch noch geschlagen. Ja, also dementsprechend wissen wir aus dem letzten Jahr, und da haben wir eine richtige Klatsche gekriegt. Das war ja, was waren das? 1-4, 2-4? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es ein ganz übles Spiel und eigentlich kann man sagen, wir haben noch eine Rechnung offen. Und darauf hoffe ich einfach, dass wir im Kopf drin haben, letztes Jahr gegen Mannheim, dass das Ding war wirklich so ein richtiger Killer gewesen. Also ein richtiger Stimmungskiller für auch den Rest der Saison dann.
Aber ich denke mal schon, dass der Rucksack, der Großteil, den konnten wir mit ablegen. Auch durch Sandoa 3, glaube ich, konnten wir da vielleicht ein bisschen mithelfen. Und für mich hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, die 60-Jahr-Feier in der Stadthalle mit der ganzen Geschichte, vielen Videos, Stimmung, dass die Mannschaft hat das auch aufgenommen, aufgesaugt und wahrgenommen. Axel Borgmann hat das auch nochmal im Interview betont, wie ihm das auch direkt nochmal richtig nahe ging, diese Historie, die wir haben, diese Geschichte. Und ich denke mal, das ist so in der Kabine ein Thema bei der ganzen Mannschaft gewesen. Jetzt hast du das Heimspiel wieder nach der Gala. Ich glaube nicht, dass wir einen Rucksack haben, aber auf keinen Fall wird das ein leichtes Spiel gegen Mannheim. Gehe ich absolut mit Thomas. Das ist eine ganz, ganz schwere Kiste. Aber Ballast glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also würde mich wundern, wenn wir jetzt auf einmal wieder gefällig werden.
Ich glaube auch. Also ich glaube sozusagen diese Erwartungshaltung auch von der Mannschaft an sich selbst, die es wahrscheinlich gegen Schweinfurt gab, ja, wo man irgendwie sagt, also wenn wir gegen die nicht gewinnen, gegen wen denn überhaupt? Ja, auch sozusagen mit dem Rückblick, dass man in Saarbrücken schon auch sozusagen eher glücklichen Punkt mitgenommen hat und dann das ist, glaube ich, weg. Also die sind mittlerweile, glaube ich, sehr gut geerdet und wissen, was sie machen müssen, um das Spiel zu gewinnen, ohne jetzt irgendwie leichtsinnig ins Spiel zu gehen und ohne irgendwie zu denken, von außen kommen jetzt irgendwelche Leute und sagen, also gegen Mannheim muss man aber gewinnen, also was anderes, eine andere Option gibt's da nicht, ja, und alles, was irgendwie, und wenn man trotzdem gewinnt und es sieht noch schlecht aus, war auch alles Mist. Also ich glaube, das ist nicht gegeben und ich glaube auch, dass das in dieser Saison nicht mehr kommen wird, in unserem Umfeld, im großen Stile, ja, also die Leute gibt's immer. Aber ich glaube, dass das Thema ist, glaube ich, auch ein für alle Mal erledigt. Und das hat vielleicht dann Pele, wo wir uns alle gewundert haben damals, mit den Pressekonferenzen und dieser Manipulationsrucksack-Interview-Sache. Sitzt du schon wieder ein paar Wochen später da und sagst, vielleicht hat er alles richtig gemacht mit der Sache, ja, weil das irgendwie auch so ein Warnschuss war, und das, glaube ich, alle verstanden haben. Werden wir sehen.
Ja. Er ist sicherlich genauso wie jeder von uns, ne? Du lernst ja immer dazu und du lernst aus jeder Situation und vielleicht hat er auch aus dem letzten Jahr einfach daraus gelernt, Dinge halt vorher anzusprechen, bevor sie vielleicht überhaupt schon passieren. Er macht es jetzt schon zum Thema. Er sagt, im Dezember sagt er plötzlich, wir werden jetzt Themen bekommen. Wir haben jetzt Februar, wir haben keine bekommen, ne? Aber er hat es angesprochen. Das ist ja durchaus denkbar. In der Winterpause und Vertragsgespräche plötzlich und man beschäftigt sich mit der Zukunft. Ist alles ganz normal. Er spricht es an und prophezeit es, aber es tritt nicht ein. Und er spricht das mit dem Rucksack an. Und im Spiel 1 nach dem Rucksackspiel hast du den Rucksack in der Kabine vergessen, zu Hause irgendwo, ist keiner zu spüren. Also ich will ihm jetzt nicht irgendwie ein Kind im Bauch reden oder irgendwas, aber vielleicht ist das wirklich auch eine Geschichte, wo man sagen muss, es ist ja ein sehr erfahrener Trainer, der Mann ist 60. Der hat in seinem ganzen Leben außer Fußball nichts anderes gemacht. Das ist jetzt kein, das ist keine schlechte Aussage, das ist respektvoll. Der weiß schon, wie der Hase läuft. Als Spieler, als Trainer, als Manager inzwischen. Ja, ich glaube schon, dass der auch diese hohe Cleverness jetzt auch mitbringt, wo man sagen kann, ich hau das jetzt mal rein. Er sagt, auch er hat dann so einen Satz, da hat er mal hätte die Kulissen gucken lassen. Ich weiß nicht, ob ihn der rausgerutscht ist oder ob er es bewusst gemacht hat, wo er, das war in meinem sogar in meinem Interview, wo er gesagt hat, können Sie wieder alle auf mich drauf gehen. Ja, also wo er sich selbstbewusst da nach vorne schiebt und sagt, sollen Sie doch auf mich draufgehen, dann lasst zumindest meine Mannschaft in Ruhe. Ja, ja, und ich denke, dass er spielt damit schon. Also sowas kann natürlich immer nur Kalkül sein, was muss nicht aufgehen. Aber bislang muss man sagen, alles ist aufgegangen. Wir sind Tabellenführer, die Mannschaft performt. Das Verhältnis zwischen Trainer, Mannschaft, innerhalb der Mannschaft scheint absolut intakt zu sein. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass es irgendwelche Reibereien, Unzufriedenheiten oder irgendetwas anderes gibt. Zumindest dringt nichts davon nach außen. Keiner hat irgendwelche Befindlichkeiten, sondern alle scheinen auch nach diesem Spieltag so weit, wie wir in dieser Saison sind, absolut an einem Strang zu ziehen. Und das ist ein Unterschied zur letzten Saison. Zumindest bis jetzt. Wo ist das Holz? Hier.
Ja. Ja. Ich habe das in den Interviews, wenn man das so verfolgt, wie du auch sagst, man hört so ein bisschen zwischen den Zeilen. Für mich habe ich auch so immer so den Eindruck jetzt, gerade die letzten Wochen, dass er das ganze Kanonenfeuer auf sich nimmt. Macht hier, ich stehe im Rampenlicht, Scheinwerfer, dass er das ganz bewusst auch teilweise provoziert, um die Leute, die Medien von der Mannschaft wegzuhalten, dass die Mannschaft wirklich die Ruhe hat, dass er das ganz gezielt einsetzt, sagen wir es mal ruhig so.
Macht das schon immer, ne? Also mal mehr, mal weniger, und es gibt ja so Beispiele, also Uli Hoeneß war ja so, ist ja der Klassiker für sozusagen diese Rolle, ja, also der immer, wenn Uli Hoeneß gepoltert hat und früh da in dieser Doppelpass-Sendung angerufen hat, da wusste man sozusagen, hinten werden gerade ganz viele Wogen geglättet und die Mannschaft kann sich in Ruhe aufs nächste Spiel vorbereitet, weil das nächste Woche das Thema ist Uli Hoeneß. Ja, genau. Und das macht Pele, glaube ich, gut. Ja. Aber dafür ist klar, ich meine, damit muss er halt klarkommen, dass er immer mal Social Media oder bei gegnerischen Fans oder auch teilweise ja in unserem Umfeld nicht immer geliebt wird, ja, das ist dann halt das Los, was man trägt, wenn man so agiert, und die Leute wissen es ja dann teilweise nicht, also, dass das mit Absicht macht. Und ich glaube schon, dass das mit Absicht macht, dass er ganz, ganz cleverer Typ ist, ja.
Ich muss auch sagen, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das ist einfach, es gibt aus meiner Sicht nur ganz, ganz wenige Leute, die sehr weit in ihrer Karriere gekommen sind, vielleicht ja Ferguson, Sir Alex Ferguson, wo sich alle in den Staub geworfen haben oder so, ne? Ansonsten hast du eigentlich bei allen großen Trainern hast du immer Trainer, die polarisieren. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Das gehört irgendwie auch dazu. Und es ist ja bei großen Fußballern, auch bei großen Spielern ist das nicht anders, ne? Guck dir an, so ein Ronaldo, der wird ja nicht überall geliebt, ganz im Gegenteil. Ach, der hat genauso viele Leute, die den hassen, wie den lieben. Ja. Und bei den anderen, bei dem Messi ist das doch genauso. Ja. Ja, und so ist das doch eigentlich, das gehört doch dazu.
Ja, das also haben die Leute doch schon bei den Stones und den Beatles damals erfunden. Ich meine, nichts ist doch irgendwie langweiliger als irgendwie gewöhnlich zu sein und irgendwie keine Reibungspunkte zu haben. Also dann, keine Ahnung, da gibt's auch Mannschaften in der Bundesliga, wo du sagst, es ist mir so egal, ob es die überhaupt gibt, ob die existieren oder nicht. Ja, das ist doch das Schlimmste, was dir auch als Verein passieren kann und oder als Person. Und dann doch lieber so. Ja, genau, dann bist du wenigstens, hast du eine Aura und dann hast du halt Fans und dann hast du Feinde. Ja, kriegen wir vielleicht auch noch irgendwann.
In die Kategorie gehören wir doch als Club sowieso. Also Energie ist doch nie irgendwie was gewesen, wo Leute neutral dazu gestanden haben. Entweder die haben uns gemocht als Club für das, was wir sind, oder die haben uns gehasst, aber so richtig gehasst.
Ja, also zumindest nach der Wende. Also so in DDR-Zeiten war es ja schon so, dass die gesagt haben, ja, Cottbus, wusste gar nicht, dass da überhaupt jemand hingeht. Ne, so ungefähr. Ne, da war es halt eine BSG, die aus Versehen mal aufgestiegen ist und dann 14 mal oder 28 mal auf die Mütze gekriegt hat und dann waren sie da weg. Aber nach der Wende ist das schon, dass wir ein Verein sind, der absolut polarisiert hat. Also das ist, glaube ich, auch Ede Geier gewesen, der hat das ja auch zelebriert, ja. Also in der Öffentlichkeit zu stehen. Und den mochte auch nicht jeder. Ne? Also.
Er hat auch bei der Gala auch die Story erzählt, kennen wir ja alle. Die Woche vor dem Auswärtsspiel bei St. Pauli, er mit seinem Spruch über die Noten von St. Pauli, ja, das ist was Besseres,
das hätte er
St. Pauli gar nicht machen können.
Also da
kannst geht natürlich deutschlandweit viral, so ein Spruch ist doch klar, aber wie die St. Paulianer reagiert haben, das war...
Aber da weißt du doch schon, da brauchst du gar nicht mehr hinfahren. Also ich meine, so eine Motivation zu liefern, also das, Ronny, da ist dir doch wahrscheinlich das Gesicht eingeschlafen damals, oder?
Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich als Medienverantwortlicher fühlt, wenn man in diesem Augenblick in der Pressekonferenz neben diesem Trainer sitzt und man weiß sofort, was in den Medien passieren wird.
Ja,
und Ede hat das ja ausgeführt und er wollte ja gar nicht da irgendwie die Mädels da oben angreifen, sondern es war ja im Nachwuchs was passiert. Mhm. Ja, es ging ja um eine Nachwuchsmannschaft. Aber das vor dem Spiel so zu vergleichen, das war natürlich Wahnsinn.
Ne? Ja.
Aber jeder hat drüber gelacht jetzt inzwischen.
Ja. Ne?
Also hat er sogar selbst die Geschichte erzählt, wie die Damen hinter ihm mit diesem Banner gestanden haben. Ede Geier, unser größter Freier. Ne, er hat ja selber drüber gelacht. Heute kann man drüber lachen. Damals in der Situation war es natürlich ein Spießrutenlauf für uns in dem Spiel. Da hat es uns selber auch ein bisschen schwerer gemacht, als es ohnehin schon war.
Ja, 4-0 haben wir auf die Mütze gekriegt.
4-0 oder 4-1, glaube ich, ne? Irgendwie so.
4-0, ich war da. Ja, und ich habe mir dann in den St. Pauli-Kneipen konnte man danach sich, also wir waren in irgendeinem Club, da war ja wie so eine Art Disco und da lief alle drei Songs, lief dieses Blur Song 2 und alle brüllten 7-0 und dann war wieder irgendwie kurze Pause, da kam 8-0 und dann kam dieser Song wieder. Das ging den ganzen Abend und wir standen in der Ecke wie die Deppen halt, ja. Aber wir haben es ja im Rückspiel gedreht und haben, kann ich mich noch dran erinnern, das Rückspiel dann auch 4-0 gewonnen. Haben beim 4-0 Song 2 von Blur bei uns als Torjingle gespielt.
Ich weiß.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wer dafür verantwortlich war.
Das waren schon schöne Zeiten. Man hat ja auch wir haben viele Sachen gemacht damals im Stadion. Wir waren nicht immer anständig, das muss man auch sagen. Wir haben nicht immer Sachen gemacht, die für Applaus gesorgt haben. Weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, an das Energieecho mit den drei Punkten.
Ja, gegen Mainz. Nach dem Spiel in Ulm, glaube ich, ne?
Mit dem blinden Zeichen vorne drauf und so. Ja, das war
heute
natürlich
drei
frech,
Punkte.
Ne? Ja. Ja. Aber am Ende des Tages, es hat uns nicht geschadet.
Ne? Ja, ich kann mich auch daran erinnern, wir müssen drei Tore schießen, damit eins zählt. Gab's auch mal als Stadionsprecher, ne? Gegen Leverkusen.
Da schließt sich der Kreis wieder zu dem schlechten Verlierer und zu der Emotion, warum man dann manchmal so gut verstehen kann, dass Bele Bollitz dann eben sagt, wir hätten euch abschießen können.
Genau. Mann.
Aber das ist ja das Schöne, das macht's auch aus.
Jeder, den du fragst, der kann sagen, wer ein Cottbus-Trainer ist, auch wollen wir Drittligisten, das weiß jeder. Also ich glaube nicht, dass die in Deutschland sagen können, wer ein Wiesbaden-Trainer ist, Trainer ist, also Pille Wollitz, glaube ich.
Da wäre ich jetzt schon raus, ja, bei Wiesbaden, ehrlich gesagt.
Das ist das Ding, ja. Aber Pille Wollitz ist bekannt und jeder kann ihn mit Cottbus zuordnen. Also er polarisiert schon, ja.
Gut. Hoffen wir mal, dass es eine Weile so bleibt.
Ja, genau. Dass wir weiter über so schöne Sachen sprechen können. Ich finde, es macht weiterhin irrsinnig Spaß, weil es eine tolle Saison ist. Und was daraus wird,
ich dachte, du wolltest sagen, weil es so ein toller Podcast ist.
Ja, der Spaß macht.
Das auch.
Ja.
Naja, die machen es uns ja auch einfach.
Wir können gleich mal, wollte ich letzte Mal schon machen, beste rot-weiße Grüße nach Schweden. von zwei schwedischen Stammhörern, die da in den Kommentaren was geschrieben hat. Schöne Sache, dass man uns da hört und dass man da so ein bisschen so die Verbindung zur Heimat hat, dass wir euch was rüberbringen können, so ein bisschen aus der Fansicht. Schön zu lesen sowas. Also besten Gruß nach Schweden.
Ja, ich finde es ja auch schön, dass die Leute uns verziehen haben, dass wir letztes Mal über 2 Stunden waren. Das ist gar nicht so sehr kritisiert worden, wie ich dachte.
Nee, ja. Es war eher das Gegenteil, dass die alle gesagt haben, ach, das passt ja ganz gut zu meiner Autofahrt und so weiter. Genau.
Ja.
Ich habe mir auch, ich habe ein bisschen ausgeschmückt. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass ich doch mal auch mal so ein bisschen sozusagen ein bisschen Merch präsentieren kann. Ja.
Ja.
Und da habe ich jetzt ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Guck mal, ich habe so einen Powerstation-Schal noch.
Powerstation-Schal.
Und dann weiß ich gar nicht, ob das im Bild ist. Da noch ein Intertoto-Cup-Wimpel von 1991. Da sind wir hart gescheitert, glaube ich. Silkeborg, Hammarby und Banska Bystrica. War das gewesen?
Ja.
Da gab es, glaube ich, das letzte Spiel irgendwie so 200 Zuschauer oder sowas, glaube ich.
Mhm.
Da ging dann keiner mehr hin.
Ja, ich habe ganz neuen Merch, das ich letzte Woche schon erzählt, während des Jubiläumsspiels. Ich habe das unten auf dem Platz gesehen und dachte, oh, das will ich haben. Bestell's gleich. Und tatsächlich, ne, es ist ja so, die sind ja limitiert.
Ja.
Ich bin ja dankbar, dass ich das so gemacht habe. Hier steht 1410 von 1966.
Ja.
Also da waren gar nicht mehr so viel übrig. Mhm. Also bin ich sehr froh, dass ich das online noch bestellt habe, während des Spiels. Das ist mir noch nie passiert. Aber sicher ist sicher.
Ja, das ist auf jeden Fall was für die Ewigkeit oder also mindestens mal für die nächsten 10 Jahre, bis wahrscheinlich die Situation wiederkommt, dass man wahrscheinlich ein Jubiläumstrikot macht oder sowas. Das ist schon ordentlich.
Ja. Das dachte ich auch. Und ich fand es auch wirklich toll, dass der Hauptsponsor gesagt hat, komm, auf ein Jubiläumstrikot, da gehen wir mal runter. Das ist wirklich Respekt.
Ich habe ja noch was, was mir gerade einfällt. Ja. Und zwar hatte ich ja letztes Mal, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht, also während der Gala, dieser Adidas-Trailer, da habe ich in der Stadthalle gesessen und habe gedacht, ja, Adidas, sie haben schon eine geile Marketingabteilung. Und dann habe ich mitgekriegt diese Woche, dass dieser Trailer überhaupt nicht von Adidas war, sondern dass den der Matze Butters gemacht hat.
Ja.
Und also, da denke ich, alter Falter, du hast ja mal richtig was drauf. Also,
ja,
weil ich so dachte, naja, das ist ja hier richtig Profi, Herzog Aura, wer weiß, was das gekostet hat und so. Ja, und dann ist unser, Kleiner klingt jetzt Quatsch, ja, aber unser cooler Matze Butters, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, ich nenne ihn letztes Mal mit seinem Social-Media-Namen.
Ich weiß, wie er richtig heißt, aber ich weiß nicht, ob ich es verraten darf.
Nee, bleiben wir bei zurück. Matze. Ja. Aber Butters oder Butters, das kann er vielleicht uns nochmal sagen, wie er gern ausgesprochen werden will. Aber der hat es gemacht und da sage ich, ey, tiefe Respekt, das ist richtig geile Arbeit.
Ja. Top. Aber das muss man sowieso sagen. Also das habe ich ihm auch schon selber gesagt. Seitdem er das macht, seitdem er diese Filme erstellt, diese also nicht nur die Filme, sondern diese Social-Media-Accounts auch führt, das ist wirklich oberstes Regal. Richtig gute Qualität, toll gemacht. Mhm. Gute Bildqualität, tolle Ideen auch, ne, die dahinter stecken. Also da ist Energie ein Coup gelungen, auch in dem Fall mit einem sehr, sehr guten Neuzugang auf einer Position, wo ich gar nicht weiß, ob man das so viel besser machen kann. Ne? Und ob das auch in der Bundesliga so viel besser gemacht wird. Nee, sehe ich jetzt eigentlich nicht.
Ich meine, in der Bundesliga die haben genial, als wir Tolga vorgestellt haben, diesen kleinen Trailer, oder wie das heißt, ich bin da raus mit meinem Alter, aber wo er in der Kabine steht, erst kommt Tolli und jetzt und dann noch einer, das war total genial. Ich habe gelegen. Ja, ja. Ehrlich, so also total Hammer, ja.
Déjà-vu, genau.
Ja,
genau, das sind ja die Sachen. Und ich sag mal, darfst du nicht vergessen, in der Bundesliga oder auch in anderen Vereinen, die haben Social-Media-Teams mit wahrscheinlich 10 Mann, ja, die da rumturnen und dafür machen wir echt gute Arbeit dort. Also dank ihm, ja, ja.
Du erreichst ja auch eine ganz andere Zielgruppe, glaube ich mal, als uns alte Säcke,
sage
ich.
Als wir alte Säcke, genau.
Ja,
zumal er sich ja auch noch intensiv um diese E-Sports-Geschichte da im Verein mit kümmert. Also das ist ja, diese Social-Media-Geschichte ist ja das eine. Das andere sind ja die E-Sports-Sachen. Gut, da sind wir jetzt wahrscheinlich in unserer Altersgruppe relativ raus. Aber es gibt eben junge Zielgruppen, die sagen, das musst du haben, da musst du mitmachen und so weiter als Club. Dann ist es so.
Ja, Kick
spricht ja nichts dagegen.
Bei mir ist eher Kick Off 2 und Sensible Soccer auf dem Amiga 500. Das war mein Fußballspiel. Da war die Grafik noch ein bisschen anders damals.
Ja.
Aber die Joysticks gingen auch kaputt.
War das nicht mal sogar eine Diskussion oder ist das in der aktuellen Lizenzierung oder als Verein, ich weiß gar nicht, Bundesliga oder zweite Liga, dass du sogar so ein wie nennt sich das, so ein
E-Sport-Team haben musst.
Musst du, glaube ich, sogar mit haben. Also wie so ein Nachwuchsleistungszentrum musst du das, glaube ich, mit haben.
Aber haben wir ja, glaube ich. Haben wir offensichtlich.
Haben wir doch. Ja,
haben wir.
Nein, ich meine aber, dass das vom DFB vorgegeben ist, glaube ich, dass du das haben musst.
Das kann durchaus sein.
War mal in der Diskussion, also
Vielleicht haben wir so deswegen gegründet oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ja letztens auch so gesehen. Du kannst ja so eine FIFA-Spielmitschnitte oder jetzt heißt es ja nicht mehr FIFA, weil irgendwie Electronic Arts oder FIFA gesagt hat, ihr doch, das darf nicht mehr so heißen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt. EA 11 oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kannst du dir bei YouTube die Spiele angucken. Ja. Und das Spiel mal, da waren wir, glaube ich, in der zweiten Liga gewesen. Da haben wir so gegen Karlsruhe und gegen Hannover gespielt und so weiter. Erik Engelhardt hat immer noch jedes Ding reingehauen. Also da habe ich letztens tatsächlich mal reingeguckt.
Ja.
Ja. Auch wenn, wie gesagt, cool, das gar nicht unsere Generation ist, die sich dafür begeistern kann. Genau, und Matze kommentiert dann die Spiele. Ist ganz witzig.
Ah, okay. Mhm. Cool.
Also ich hatte das mal arbeitstechnisch, ich habe mal da gearbeitet. Und die ganze junge Generation bei uns, die ist an einem Tag völlig ausgeflippt, die waren so nervös. Was ist denn los mit euch heute hier? Kommt doch mal alle runter auf Arbeit. Nein, da war irgend so ein Game-Event, ich sag's jetzt mal als Opa, als Laie, so ein Game-Event bei uns dort gewesen in der Halle und dann liefen da irgendwelche 12-, 13-, 14-Jährige vorbei. Da flippten die völlig aus. Was ist mit euch los? Das ist der und der. Die Namen habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Der hat letzte Woche erst in Vancouver oder Toronto $50.000 erspielt. Ich sag, der Pimpf? Sagen die, ja, das macht er jede Woche. Die sind da völlig ausgetickt. Die sind dann in der Pause, Mittagspause nicht essen gegangen, sondern sind da zugucken gegangen. Das war so ein öffentliches Spieltag, weiß ich, wie man das da nennt. Da sind die völlig ausgetickt. Wie wir im Stadion im Live-Spiel sind die bei so einem Game dort ausgetickt.
Ja. Auch
wie gesagt, es ist eine andere Generation, ja.
Ja, ich gehe lieber zum Fußball.
Ja,
Augen
auch.
Auf bei der Berufswahl, Männer. So ist das dann, wenn der jede Woche 50.000 macht, da haben wir irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Da müsste ich mich ja ganz schön einschränken.
Ja, genau. Jetzt mit dem Podcast, wo es jetzt läuft, war.
Ja, genau. Dann wünschen wir uns ein schönes Spiel am Sonntag gegen Mannheim und haben natürlich dann gleich einen Tag danach sofort die Gelegenheit. Ihr habt noch eine Nacht, um runterzukommen. Das haben wir ja festgestellt, dass das wichtig ist. Ne? Nicht gleich am Spieltag miteinander sprechen müssen. Und dann können wir die Woche danach alles wieder besprechen. Dann nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.